Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zones Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, vielleicht auch irgendwie schön, dass wir wieder da sind, denn wir hatten ja eine kleine Pause. Wir haben uns einfach mal letzte Woche während der Playoffs haben wir uns freigenommen, haben gesagt, Freunde, ihr könnt das auch alleine. Aber jetzt sind wir zurück und vor allem sitzt er mir wieder gegenüber, bestens erholt, der heute sicherlich unerschütterliche
Ole Freak.
Mein Name ist Max Marbeiter und es gibt einiges zu reden. Wir hatten vergangene Nacht eine Overtime, einen Game-Winning-Block. Wir hatten ein riesen Comeback, eine riesen Enttäuschung. Froh, wieder da zu sein, Ole?
Schon. Also, das war eine gute Nacht, um wieder so richtig, richtig einzusteigen, sag ich mal so.
Aufregungen und Stories und was auch immer hat es definitiv nicht gefehlt. Und da werden wir natürlich auch heute drüber sprechen. Also selbstverständlich werden wir uns ausführlich mit dem Clippers-Nuggets-Spiel beschäftigen, Spiel 7. Dann natürlich auch mit den Clippers. Wer hätte es gedacht? Das große LA-Duell in den Conference Finals fällt aus. Deswegen auch so ein bisschen dann quasi mit Blick auf die Clippers. Was passiert jetzt? Was könnte passieren? Passiert vielleicht gar nichts. Dann gibt es ja noch zwei andere Teams, beziehungsweise im Endeffekt drei. Wir werden uns aber vor allem mit zwei beschäftigen, die gedacht haben, dass sie irgendwie die Meisterschaft holen könnten, die es aber nicht mal, klingt ein bisschen abwertend, die es aber nicht in die Conference Finals geschafft haben, nämlich die Rockets und die Bucks. Da gab es ja auch schon einige Nachrichten jetzt, dass sich da jetzt ein wenig etwas ändern wird oder vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar sehr, sehr viel ändern wird. Und dann gibt es natürlich noch das andere Spiel, die Heat, die Celtics, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Kemba Walker. Da werden wir drüber sprechen, aber natürlich, Freunde, weil nachdem wir wieder da sind, wird es ja auch auf unserem zweiten Kanal demnächst wieder rund gehen. Zum Beispiel munkelt man, dass es da eine Preview geben könnte zu den Western Conference Finals auf Patreon. Und um das genauer kennenzulernen, um euch das genauer anzuschauen, geht ihr am besten auf patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit.
AE.
So sieht das aus. Und da könnt ihr uns mit einer kleinen monatlichen Abgabe sehr intensiv unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig öffnet diese kleine Abgabe euch das Tor zu unserem Extra-Content. Zum Beispiel zu unserem Format. Bei was sind wir momentan? 25 Minutes or less, ne?
Ich glaube 500 Minutes
oder less. Oder 500, das, so wird es wahrscheinlich irgendwann laufen. Wir haben mal bei 50 Minutes or less angefangen. Aber weder Ole noch ich haben die Playmaking-Qualitäten von Steve Nash. Deswegen waren wir leider immer drüber. Und sind jetzt bei 25 Minutes or less, da beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus der Nacht oder für die kommende Nacht und tun das relativ spontan. Wie gesagt, die Preview könnte es da geben. Dazu unser anderes Format, es war immer auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und drüber reden. Momentan so ein bisschen on hold, weil die Gegenwart gibt einfach genügend her. Von daher, aber schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr wollt, unterstützt uns. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die das tun. Und damit können wir eigentlich direkt einsteigen. Im Spiel 7 Clippers Nuggets. Ich muss gestehen, ich hatte letzte Woche, mein Tipp war 4-2 Clippers für diese Serie und ich hatte letzte Woche nach dem 3-1, dachte ich mir, ja gut, okay, mal wieder verkackt, Marbeiter, ne? Aber dann gab es 3-2 und ich dachte mir, ha, doch ein Genie. Ja, und jetzt plötzlich sind die Nuggets weiter und ich muss gestehen, ich bin einerseits sehr glücklich, weil Arturas Karnisovas hat einen Conference-Finalisten mit zusammengestellt.
Ich habe mich schon gefragt, wo der Dreh kommt, aber es ist on point nach dem Urlaub, ich merke schon.
Ja, ne? Also das hat, ja, ich hatte viel Zeit, mir Gedanken zu machen und also es lässt mich natürlich äußerst positiv in die Zukunft blicken, zumal ja Wes Unseld Jr., der Assistant von Mike Malone, durchaus ein Kandidat in Chicago zu sein scheint und dessen Defense hat ja auch die Clippers vor Probleme gestellt, also er ist ja so ein bisschen für Defense der Nuggets verantwortlich. Es sieht sehr, sehr gut aus. Andererseits, gleichzeitig bin ich sehr traurig, weil die Clippers es halt einfach verpasst haben, Joachim seinen verdienten Titel zu ermöglichen. Finde ich auch nicht in Ordnung.
Man kann nicht alles haben, ne?
Man kann nicht alles haben, aber wie gesagt, aus Bulls-Sicht ist es durchaus positiv zu sehen. Ich glaube, CJ McCollum ist auch nicht ganz unglücklich gewesen vergangene Nacht. Ich weiß nicht, ob du seinen Twitter-Feed so ein bisschen beobachtet hast.
Ich habe ein, zwei Sachen gesehen, ja. Auch von Lillard selbst. Gab es ja auch, glaube ich, ein, zwei Tweets in die Richtung. Und da wäre jetzt eigentlich dann auch meine Frage. Abgesehen von deiner Freude mit dem Bulls-Bezug, kannst du die Häme so ein bisschen nachvollziehen? Findest du es auch ein kleines bisschen lustig, dass es jetzt mit den Clippers genau so gelaufen ist? Oder wie siehst du das?
Ich bin grundsätzlich kein Freund von Schadenfreude, aber
ich weiß, deswegen frage ich.
Genau. Aber sie haben sich halt schon echt wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt. Und es, du hast es ja auch selber oft angesprochen. Vor allem haben sich halt Leute aus dem Fenster gelehnt, die halt eben nicht Kawhi Leonard hießen. Also nicht, dass Kawhi Leonard sonst die ganz große Klappe riskieren würde, aber so grundsätzlich war einfach so dieses, kam es halt von Leuten, die jetzt noch nicht so viel gewonnen hatten, zum Beispiel auch diese Helme Richtung Lillard. Ja, es gibt eine gewisse Rivalität, aber es war vielleicht einfach so ein bisschen over the top und dann, sowas kommt natürlich relativ schnell zu einem zurück, gerade wenn es dann so, wenn so passiert, wie es jetzt eben passiert ist, dass du eigentlich die Serie im Griff hast und irgendwie jetzt auf einmal, weiß ich nicht, die Züge schleifen lässt oder dich zu sicher fühlst und dann plötzlich merkst du so, und dann kriegst du es irgendwie nicht mehr umgedreht. Und ja, ich kann es irgendwie so direkt danach nachvollziehen. Ich kann es vor allem auch aus Blazers Sicht irgendwie nachvollziehen. Und aber ja, irgendwann ist bestimmt auch wieder gut. Ich finde es aber schön, dass sich Arschlochverhalten nicht ausgezahlt hat, so ein bisschen. Weil so ein bisschen Arschlochverhalten war schon auch dabei.
Auch so ein bisschen
dieses,
war dabei.
Auch ja. So dieses Ding, dass Patrick Beverley dann während der Serie sich drüber aufregt, also Patrick Beverley natürlich, wer sonst, dass Nikola Jokic permanent versuchen würde, irgendwelche Fouls zu ziehen und da irgendwie so ein bisschen theatralik hätte, wie natürlich Luka Doncic da nochmal kurz ein. Also sie haben viel ausgeteilt und dann, ja, man könnte natürlich auch Größe beweisen und sagen, ja, ihr habt es euch besser ausgemalt, schade für euch, ihr wart ein bisschen blöd, aber vielleicht lernst du es ja jetzt. Naja, keine Ahnung. Freust du dich denn, dass sie raus sind?
Also ich versuche mich da schon eher neutral zu halten. Ich hätte jetzt, also tatsächlich auch das Duell um LA hätte ich an sich schon gerne gesehen. Ja. Also im Prinzip warte ich ja seitdem sich im vergangenen Sommer diese Teams so geformt haben, wie sie sich jetzt geformt haben. Und ich habe irgendwie schon damit gerechnet. Aber ich muss schon sagen, ich bin jetzt auch nicht böse darüber, dass es so passiert ist. Und ich finde, auch wenn jetzt, also es richtet sich jetzt natürlich alles sehr darauf, wie die Clippers eingebrochen sind, was auch logisch ist irgendwie, nachdem man drei Spiele nacheinander mit einer zweistelligen Führung noch vergeigt. Da, und wenn man halt diese Ambitionen und dieses Gelaber auch so ein bisschen hat und diesen Swagger, den man sich nicht unbedingt komplett verdient hat. Gleichzeitig ist es auch irgendwie wichtig zu sagen, was die Nuggets da gemacht haben, ist auch schon einfach ziemlich krass. Also ja. Zwei Serien nacheinander nach einem 1-3 Rückstand noch drehen, gab es aus gutem Grund noch nie. Es ist eigentlich also unfassbar schwierig und ein krasser Kraftakt. Und ich finde halt gerade, wie sie dann am Ende von Spielen häufig so ein gewisses Urvertrauen in ihre Stärken einfach demonstriert haben. Das fand ich halt total krass. Und das ist irgendwie so ein bisschen die Diskrepanz, fand ich. Man hatte bei den Nuggets am Ende so das Gefühl, also als sie vor allem auch ihre Defense irgendwie solidifiziert haben, dass sie einfach geschlossen als Team aufgetreten sind und auch wirklich immer zumindest einen groben Plan hatten, was sie machen wollten. Und die Gegenwehr, die sie da geleistet haben, hat dann irgendwie dazu geführt, dass bei den Clippers auf der Gegenseite halt irgendwie diese Struktur einfach verloren gegangen ist und das halt irgendwie immer wieder. Und es gab dann immer nur die, also gefühlt so den Plan, vielleicht rettet uns ja jetzt jemand mit Einzelaktionen. Und also sie haben ja die Qualität dazu, aber es ist halt, man hatte das Gefühl, dass es gerade am Ende von Spielen war das irgendwie die einzige Idee, die sie hatten. Und wenn dann halt, so wie jetzt in Spiel 7 beispielsweise, sowohl Kawhi als auch George absolute Stinkbomben hinlegen, dann ist das halt einfach zu wenig gegen ein Team, bei dem es halt funktioniert. Und also was, ich meine, Murray mit den 40 Punkten ist natürlich irgendwie so, was das Scoring angeht, die große Geschichte, aber was Jokic für Pässe gespielt hat, ey, also unfassbar, fand ich. Auch diese Geduld, und das meine ich halt so mit diesem Vertrauen, das ist irgendwie, da hat das Team einfach so ein bisschen mehr auf einer Wellenlänge funktioniert, und das ist halt so ein Punkt, den die Clippers im Laufe der Saison schon gelegentlich erreicht haben, aber halt nie so richtig konstant, und deswegen ist es halt, glaube ich, auch ein bisschen poröser, als es dann bei einem gefestigten Team gewesen wäre, das mehr Reps zusammen gehabt hätte.
Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, einfach, dass du auf der einen Seite ein irgendwo organisch gewachsenes Team hast und auf der anderen Seite ein Team, das nie richtig zusammenwachsen konnte. Und also bevor wir da jetzt ganz tief einsteigen, aber ich meine, bei den Clippers, also es gibt schon abseits der Häme und abseits von allem Fatalistischen jetzt, was man jetzt irgendwie auspacken kann, einfach, es gab schon Gründe, dass es halt eben nicht so gefestigt war. Und es war halt holprig, und klar hat man sich gedacht, sie haben genügend Qualitäten, und klar hat man sich gedacht, sie sind eigentlich im Endeffekt auf alle Situationen vorbereitet. Also sie können mit jedem, auf jedes Adjustment des Gegners irgendwie reagieren, sie haben genau das richtige Personal dafür und dann haben sie am Ende eben doch Kawhi. Und dann gibt es natürlich dann auch mal ein Spiel, jetzt, wie du sagst, wo es bei Kawhi dann nicht läuft und dann wird es natürlich schwierig, wenn es bei George gleichzeitig noch nicht läuft. Und es stimmt, aber die Nuggets sind, ja, es ist doch interessant. Also ich meine, du hast ja den Kraftakt angesprochen. Also Jamal Murray war doch nach Spiel 7 gegen die Jazz, wo er sagte, oh, übermorgen schon wieder. Mhm. Und jetzt haben sie es gleich wieder und jetzt geht's dann, drehen sie es schon wieder und es ist echt beeindruckend, den Nuggets irgendwie zuzuschauen. Ich hatte auch so das Gefühl, dass da einfach so wahnsinnig viel Selbstverständlichkeit halt irgendwie drin ist und dass dieses Team halt auch nach den Erfahrungen letztes Jahr sicherlich nochmal zusätzlich gewachsen ist. Und irgendwie hat man die Nuggets nie so richtig auf. Die Nuggets sind so ein bisschen so ein Team, glaube ich, bei dem man sich gern die Schwächen anschaut. Und natürlich auch die Stärken, also Jokic und so, aber bei dem Jamal Murray zum Beispiel ist da so ein bisschen sinnbildlich. Also man sagt immer so, ja, er ist zu inkonstant oder hat es bis zu den Playoffs gesagt. Ich meine, gegen die Clippers hat er ja auch hin und wieder Probleme. Aber es ist so ein Team, okay, da stechen die Schwächen so ein bisschen mehr hervor. Dabei sind da halt, wie man jetzt gesehen hat, sehr, sehr viele Stärken auch irgendwie drin, die dann diese Schwächen dann eben auch mal überspielen können. Und dann gibt es zum Beispiel defensiv ein System, das halt auch gewisse individuelle defensive Schwächen dann irgendwie kaschieren kann. Und da, ja, hat man vielleicht die, oder ich zum Beispiel auch, die Nuggets einfach so ein bisschen unterschätzt. Und ich meine, dass sie jetzt, glaube ich, ihre vierte Sieben-Spielserie in Folge gespielt haben, drei davon gewonnen haben. Ja, es ist schon beeindruckend irgendwie. Und das sollte man vielleicht, und eigentlich wäre es auch irgendwie cool, wenn man es geschafft hätte, und ich meine, wir haben es ja auch nicht geschafft und ich habe es auch nicht geschafft, das erstmal zu betonen und dann zu sagen, Clippers, ihr Trottel. Quatsch, aber so, weißt du, wie ich meine.
Ja, ja, klar. Es ist ein bisschen wie mit Miami gegen Milwaukee. Da kann man schon auch anerkennen, dass die Heat einfach eine extrem geile Serie gespielt haben, dass sie sich auch, glaube ich, von allen Teams im Vergleich zur normalen Saison bis zur Bubble am meisten gesteigert haben. Das könnte man als erstes erwähnen, aber es ist halt nun mal auch einfach eine große Geschichte, dass das beste Team der Regular Season und jetzt ist noch einer der anderen drei Mega-Titelfavoriten schon raus sind und das in der zweiten Runde. Also gerade weil es halt diese weiterführenden Implikationen hat. Also was passiert mit Giannis, oder? was passiert mit George und Kawhi, die halt auch nur ein Jahr fix noch unter Vertrag sind bei den Clippers? Ja. Also das geht halt alles so schnell dadurch, dass sie diese ja ziemlich einzigartige Teamstruktur da geschaffen haben. Und es war halt, also auch wenn Paul George, der wirklich nicht der beste Interviewer, also der beste Ansprechpartner in Interviews, sage ich mal, ist, also was ihn selbst betrifft, wenn der sich halt direkt nach dem Spiel hinstellt und sagt, ja, nö, für uns war die Saison nie Must-Win. Gut, aber für alle anderen, die Clippers gesehen haben, war es halt so. Ja. Und es wurde immer so kommuniziert. So auch der Coach hat beispielsweise ja mehrfach solche Sachen gesagt. Und dann, ja, das ist halt dann nun mal eine riesen Nummer. Ich finde das auch okay. Also man muss ja nicht irgendwie unter der Gürtellinie sich jetzt darüber lustig machen, aber ja, das ist halt, dass es so eine gewisse erste Tendenz dazu gibt, so ein bisschen zu sehen, dass halt eins der Teams, die halt, also was grundsätzliche Qualität im Kader, so vor Reichtum nur so strotzt, dass man sich darüber ein bisschen lustig macht, finde ich schon okay.
Ich meine, man muss ja auch sagen, die Clippers sind am Ende halt auch, also du hast gesagt, einer der Favoriten, aber irgendwie waren sie doch für wahrscheinlich 90% so mit der Favorit, also auf den Titel. Und eben aus genannten
die
Gründen.
Die meisten Leute, die ich kenne, jedenfalls.
Ja, genau, also genau auch so. Also ich kenne jetzt nicht jeden, der sich damit beschäftigt hat, aber auch so, was ich mitbekommen habe. Und von daher ist es natürlich eine Riesenstory. Gerade wenn man auch die ganze Reederei so rund um die ganze Geschichte mit einbezieht. Und keine Ahnung, Paul George, dachte ich mir auch. Also es gab ja auch Phasen in dem Spiel jetzt, in dem es bei ihm gelaufen ist. Aber auch wenn du sagst jetzt so, er stellt sich jetzt hin und war kein Must-Win und du sagst, er ist nicht der beste Interviewpartner. Beziehungsweise das, was er rauslässt, lässt manchmal dann doch etwas zu wünschen übrig, beziehungsweise oder hinterlässt Fragezeichen, glaube ich, eher. Und
oder was ich damit eigentlich meine, er stellt sich mehr selbst eine Falle.
Ja, genau. Und ich glaube, Paul George ist für mich, also wenn ich so drüber nachdenke, habe ich so den Eindruck, Paul George ist so ein Typ, der glaube ich, spielerisch, also rein vom Skillset her und rein von dem, zu was er fähig ist auf dem Court, alles mitbringt, um wirklich, jetzt gibt es natürlich auch wieder Diskussionen, ist er wirklich einer der besten 10, 15, 20 Spieler der Liga und bla bla bla, darauf will ich gar nicht hinaus, der aber das Potenzial dazu hat, von seinen reinen Fähigkeiten her.
Ja.
Bei dem aber der Kopf vielleicht nicht so gepolt ist, und das meine ich jetzt komplett oder überhaupt nicht kritisch, sondern komplett neutral, dass er halt für solche Momente, in solchen Momenten sein bestes oder sein gesamtes Potenzial abrufen kann. Gleichzeitig aber ist halt so diese Erwartungshaltung an diese besten Spieler oft, also auch von uns oder von mir jetzt zum Beispiel, dass sie halt vorangehen. Dass sie, also Kawhi ist da so ein bisschen so ein Sonderfall, aber oft ist es halt so dieses Ding, also muss ein Leader Selbstbewusstsein ausstrahlen, muss sagen, okay, ich warte auf diesen Moment, für diesen Moment bin ich geboren. Gut, bei Paul George, dieser eine Werbespot, von dem wir wahrscheinlich noch nie wirklich gesprochen haben, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Nein, der spielt da wahrscheinlich
der,
auch
der mit rein. Der geheime Werbespot, meinst du?
Genau, ja. Genau. Spielt da vielleicht auch mit rein, aber es ist halt so diese Erwartungshaltung, dass jemand, der anführen will, da halt auch, also halt diese Momente sozusagen fordern will. Und dann sind wir ja immer ganz schnell, okay, ja, siehst du da, in Spiel 7 war er nicht da. Und George habe ich so aus der Ferne, macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, als wolle er diese Rolle schon erfüllen und ist deshalb irgendwie verbal, versucht halt so verbal dieses Selbstbewusstsein auszustrahlen oder halt hinterher dann halt auch zu relativieren, dann zu sagen, ja, mein Gott, wir wollten eigentlich gar nicht. Aber im Endeffekt, vielleicht ist es für ihn im Kopf gar nicht so einfach. Vielleicht denkt er sich so, oh fuck, jetzt die Situation tue ich mich eigentlich gar nicht so einfach. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen an uns dann halt irgendwie so Schwächen zu akzeptieren und oder nicht nur zu akzeptieren, sondern vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür zu zeigen, dass eben nicht jeder für Spiele 7 gemacht ist. Ich meine, es gibt ja auch Rollenspiele dafür gemacht, so Robert Ory zum Beispiel. Und ja, dass halt jeder, dass wir Spielen damit mehr so natürliches Verhalten irgendwie ermöglichen. Gleichzeitig haben wir natürlich dann weniger Stories, über die wir reden können. Ich meine, Playoff P hat uns schon die eine oder andere Folge gerettet dieses Jahr.
Das stimmt. Und also, wenn es nach mir geht jetzt, was diese Partie angeht, ich war schockiert von Kawhi, nicht von George. Also, weil von George, du weißt, wie ich zu ihm stehe. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Er ist ein eigentlich universal talentierter Spieler, kann im Prinzip alles, außer jetzt, also er hat jetzt nicht das beste Ballhandling oder ist nicht der beste Playmaker, aber ansonsten hat er im Prinzip ja alle Tools. Er ruft sie nicht immer ab, wissen wir. Deswegen ist er jetzt für mich nicht irgendwie in dieser Superstar-Kaste, in der jetzt beispielsweise Kawhi ist. Aber Kawhi war in diesem Spiel extrem schlecht, also vor allem extrem passiv. Ich finde, er hat sich auch, es wirkte teilweise, als hätte er weniger Lift als Jokic in seinen Beinen. Und also, es gibt da bei ihm natürlich auch diverse Vorgeschichten, wo man jetzt spekulieren kann. Aber also, ich war jetzt in dieser Partie von vielen Sachen überrascht, aber vor allem war ich davon schockiert, dass Kawhi in einem Game 7 keinen Freiwurf hat. Das kann, finde ich, also, da hätte man mir wirklich jede Wette vorher anbieten können. Ja. Ich wäre wahrscheinlich overgegangen. Und wie gesagt, null Freiwürfe in einem Elimination-Game und halt auch nie so ein richtiges Aufbäumen. Null Punkte im letzten Viertel, 6 von 22. Das ist halt, also, wenn eine Sache richtig schockierend ist, dann ist es das. Und es kommen natürlich auch noch andere Sachen dazu. Also ich glaube, sie hatten 12 Corner-Threes, von denen viele offen waren. Sie haben keinen getroffen. Obwohl die Clippers normalerweise ein Team sind, das irgendwie 40% seiner Corner-Threes trifft. Das ist natürlich dann auch nochmal was da oben drauf kommt. Aber ich meine, wir haben ja immer über die letzten Monate, wenn wir über die Clippers gesprochen haben und darüber, ob sie jetzt irgendwie der echte Titelkandidat sind und so. Es gab ja immer mal wieder diese erkennbaren Schwächen und so, dass man halt gesehen hat, gut, sie sind jetzt nicht unbedingt immer auf den Punkt fokussiert, sie haben vielleicht teilweise Probleme mit dem Einsatz, haben auch immer wieder ihre Ausfälle und so. Man hat ja immer gedacht, ja gut, aber am Ende haben sie halt Kawhi und das ist der beste Closer. Und, oder einer der drei besten Closer, was weiß ich. Und das war er jetzt halt nicht.
Ja, gut, es gab auch nichts zu closen, ne?
Es gab, ja, ich meine, also
ja, ich weiß,
in dem Spiel, es gab so mehrere Situationen, wo man dachte, so jetzt ist ja eigentlich der Zeitpunkt gekommen, weil ich fand, teilweise haben sie ja auch in der zweiten Halbzeit noch sehr gute defensive Sequenzen gehabt, also wo halt sie auch den Nuggets irgendwie nicht viel erlaubt haben und so, wo man dachte, okay, jetzt könnte noch mal was gehen, aber
ganz
dann
kurz,
brauchen sie halt auch wieder sieben Minuten für ein Field Goal. Ja,
ja, genau. Es gab ja auch immer so Phasen, selbst als die Nuggets irgendwie 14, 15 vorne waren, wo und Jokic auf der Bank saß und eben die Clippers Defense den Nuggets dann Probleme bereitet, wo selbst die Kommentatoren gesagt haben, so, oh, wie lange kann er Jokic noch auf der Bank lassen? Also man hat schon immer so, also stimmt, man hatte so das Gefühl, sie können da schon noch was umlegen irgendwo.
Das war, also ich habe mir im Prinzip war das jeweils, als das dritte Viertel angefangen hat, irgendwie die ersten 2-3 Minuten wirkten die Clippers halt irgendwie schneller am Ball, wirkten wacher und ich dachte, okay, jetzt dreht sich das. Stattdessen Denver 10-0 Lauf. Dann Anfang viertes Viertel war halt Jokic irgendwie 3 oder 4 Minuten am Stück auf der Bank und ich dachte, also das muss ja was sein, wo sie jetzt halt irgendwie wieder rankommen. Ja. Stattdessen hat Denver den Vorsprung, glaube ich, ausgebaut von 8 auf 15, wenn ich es richtig notiert habe. Und das sind halt so Sachen, das ist irgendwie, es ist schwer zu erklären. Es ist auch, ja, irgendwie muss man ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, aber wenn jetzt halt auch mehrere der Beteiligten sagen, also ganz klar, unsere Teamchemie war nicht da, wir waren halt irgendwie keine Einheit, dann, also in dem Fall bestätigt es ja einfach das, was man gesehen hat, weil es gab kein krasses Aufrütteln. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen das Problem, wenn dein, sage ich mal, aggressive Leader Patrick Beverley ist, der jetzt halt eher der 4., 5., 6. beste Spieler deines Teams ist und halt die anderen überwiegend eher stille Vertreter sind, wo ich jetzt nicht sagen will, dass irgendwie Kawhi kein Leader sein könnte oder so, aber also keine Ahnung, es fehlte halt einfach so eine Einheit und auch ein kollektiver IQ. Also ich glaube, das ist halt auch noch so ein bisschen, was man vielleicht kontrastieren kann mit letztes Jahr, wo er bei den Raptors gespielt hat und die er ja auch nicht im Lauf der Regular Season irgendwie alles mitgemacht hat und immer mal seine Pausen hatte und wo man auch dachte, ob die wohl in den Playoffs dann wirklich komplett auf einer Linie sein können. Der kollektive IQ von dem Team ist halt unfassbar hoch gewesen. Und ich glaube, das kann man jetzt erstmal nochmal so richtig krass wertschätzen, wenn man halt diesen Kontrast sieht bei einem Team, was halt nie so zu 100% zusammengefunden hat, wie man eigentlich denken könnte, dass es möglich sein sollte.
Ja, und klar, und dadurch, dieser kollektive IQ hat es, glaube ich, auch, oder könnte ich mir vorstellen, dass es erleichtert hat, sozusagen innerhalb eines Jahres so an diesen Punkt zu kommen, an dem du dann halt einfach irgendwie, ja, gegen jeden am Ende die richtigen Antworten findest. Einfach weil da halt viel dabei war. Trotzdem finde ich es jetzt irgendwie quasi, ich habe jetzt auch schon wieder gehört, ja, Kawhi und letztes Jahr die Raptors, die waren einfach viel, die waren doch so viel besser, als man dachte. Ja, waren sie irgendwie, aber es muss jetzt ja nicht immer gleich ein Wischer gegen Kawhi sein. Also klar, das Spiel war scheiße, das kann man...
Nein,
habe ich jetzt nur ein paar Mal irgendwie schon so mitbekommen, so ja, wer jetzt der beste Spieler der Liga ist oder nicht, ist mir im Endeffekt auch wurscht, weil man sowieso nicht richtig sagen kann. LeBron legt gerade einen ganz guten Case ab, aber grundsätzlich, ne, ist es... Ich würde jetzt so im Nachhinein die so zu tun, als wäre dann doch viel, viel, oder als wäre Kawhis Rolle viel kleiner gewesen, als man dachte. Ich glaube, letztes Jahr hat einfach wahnsinnig viel gepasst bei den Raptors. Also wie du sagst, dieser kollektive IQ, die einzelnen Spieler plus dann eben noch Kawhi obendrauf. Und aber bei den Clippers war eben dieses Jahr eben so das Ding, da waren viele, sehr, sehr viel Qualität und es hat vielleicht nicht so zusammengepasst und vielleicht hat auch so ein bisschen vielleicht auch dieser gemeinsame IQ, also diese gemeinsame Idee, also wir wissen okay genau, was wir machen wollen und jeder kommt da in so ein Korsett sozusagen rein, das funktioniert, hat dann vielleicht auch gefehlt, konnte sich vielleicht auch gar nicht bilden, soll es gar keine Ausrede sein, aber irgendwo und klar, ich meine, dass so die Emotion so ein bisschen gefehlt hat, ich meine, Harrell hat, glaube ich, relativ viel mit sich zu tun gehabt, einfach während der Playoffs, ich meine, er hat auch seine Oma vor, das muss man auch einfach mal sagen, das kann man auch einfach nicht so ausblenden, also das ist, also gerade wenn man da eng ist mit der Person, klar ist er dann auf dem Feld und klar wirkt das vielleicht äußerlich wie immer und dann gewinnt man schnell den Eindruck als, ja gut, jetzt steht er halt auf dem Feld, dann ist es anders, aber das ist halt, sind halt alles Faktoren, muss man ja nur mal bei sich selber nachschauen, wenn man irgendwas hat, was einen belastet, dass man das nicht immer komplett ausmachen kann und von daher, ja, die Nuggets, ja, beeindruckendes Team irgendwie, keine Ahnung, ich finde sie irgendwie immer geiler, auch Jamal fucking Murray, also keine Ahnung, mal echt.
Und Gary Harris. Hm? Ja. Und Gary Harris, aber ja.
Ja, und Gary Harris, ja. Erstmal ein Airball von draußen aus der Ecke, ne? Ja. Und dann trotzdem weitergeballert und irgendwie dann durch Cuts und sich irgendwie seine Offense so ein bisschen ans Laufen gebracht, verteidigt und ja, und da hast du wie so, ich find's ganz geil, bei Nuggets, weil dann streut man immer mal einer alles ein, dann kommt so ein Monte Morris, der dir irgendwie einen komischen Midrange-Jumper trifft oder irgendwie im Zurückfallen und dann Jeremy Grant, krass, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal lernen werde, dass ich einfach ganz locker den richtigen Vornamen finde bei den Grants, aber der auch ein saumäßig gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Ja. Und ja, es ist ein cooles Team. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen danach, als sie in die Kabine kamen?
Nee.
Irgendwie dann kam Mike Malone rein und alle haben gefeiert und Mike Malone wirkt ja immer eher reserviert, ne? Und er ist halt irgendwie komplett, ist dann so im Huddle quasi mit den Spielern gesprungen und du hast halt irgendwie, also natürlich nach einem Sieg ist es ein bisschen einfacher und man interpretiert dann auch relativ schnell rein, aber man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, irgendwie, da ist halt so ein, da hat sich sowas gefunden irgendwie. Also so, die Beziehung untereinander funktioniert irgendwie extrem gut. Und nur so, glaube ich, kannst du auch sowas schaffen, wie die Nuggets jetzt zweimal geschafft haben.
Ja, glaube ich auch. Also, wo man halt ja sagen muss, sie sind ja in diesem Duell nicht das talentiertere oder tiefere Team gewesen, aber sie haben halt irgendwie auch die vergleichsweise große Rotation dann irgendwie gerechtfertigt, wenn dann Mason Plumlee reinkommt und sauber Isolation Defense gegen Kawhi spielt. Da gab's ja, also
ja,
genau. Du das auch, also ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus, als ich das gesehen habe, wie das irgendwie funktioniert hat und Kawhi gegen Mason Plumlee einfach nicht scoren konnte. Also, sprach dann für mich auch ein bisschen dafür, dass da irgendwas schief lief, aber trotzdem irgendwie, ja, funktionierte dann. Und auch, also ein Porter hat jetzt ja offensiv ein komplett irrelevantes Spiel gemacht, irgendwie mit 2 Punkten, aber hatte halt auch dann so ein, zwei defensive Sachen oder wo er halt irgendwie dann schneller am Rebound war.
Dafür steht er ja auch eigentlich, ne?
Eben. Also, ja. Und für wirre Dinge, aber
er hat zu wenig Würfe auf jeden Fall bekommen, fand ich. Also.
Ja. Und dann summiert sich's halt irgendwie trotzdem und funktioniert. Also ja, irgendwie eine total beeindruckende Geschichte auch. Also weil, du hast ja vorhin schon gesagt, man konzentriert sich bei denen immer so leicht auf die Schwächen. Und das auch jetzt, wenn man sich irgendwie die Starting Five anguckt, eigentlich sind da halt 2 richtig gute Offensivspieler drin. Also nur Murray und Jokic. Und alle anderen sind halt irgendwie so ein bisschen Hit or Miss. Und dass es dann irgendwie trotzdem reicht und man echt in der Lage ist, gegen ein so tiefes Team irgendwie das sogar ja im 4. Viertel absolut souverän runterzuspielen in diesem Fall. Das ist schon, ja, alle Achtung.
Da ist vielleicht auch Jokic echt so ein Faktor, weil er ja, also ich meine, ich habe letztens auch gehört.
Vielleicht ist er ja jetzt der beste Spieler der Liga. Weil den Gürtel hatte Kawhi jetzt entrissen.
Den hat er entrissen, genau. Und jetzt ist halt die Frage, wie es mit LeBron jetzt aussieht. Aber
also wir wissen eigentlich in der Serie ja nur, dass die Lakers mit 3-1 in Führung gehen werden.
Ja, im Endeffekt.
Aber dann.
Wie sieht's dann aus? Ja, das stimmt. Nee, aber bei Jokic, also ich habe letztens gehört, je lauter er wird, desto besser ist es fürs Team. Aber halt, also trotzdem strahlt er auf mich halt schon auch immer so eine. Ja gut, ich meine, es gleitet so ein bisschen in die Gleichgültigkeit manchmal ab, wie es aussieht, aber so eine Ruhe halt einfach aus. Und das ist dann vielleicht auch so ein Faktor, dass du als Team dann schon, und ich meine, auch wir das halt, also auch eine spielerische Ruhe. Also ich meine, die Clippers haben ja permanent versucht, ihn zu doppeln, auch wenn es dann nicht mehr funktioniert hat. Und ja, man hätte sich dann schon irgendwann überlegen können, okay, der Mann findet halt dann schon im Zweifel den freien Mitspieler aus dem Double-Team raus, egal wie da gefuchtelt wird. Und am Anfang hat es ja noch relativ funktioniert, weil die Würfe nicht gefallen sind von Denver. Also weil sie, halt, weil sie die Offene nicht getroffen haben. Und irgendwann haben sie halt getroffen, auch Millsap dann zwischenrein. Und da, ja, also da, aber da hat das Jokic halt permanent irgendwie so eine, also er strahlt halt durch diese Ruhe, wie gesagt, vielleicht manchmal etwas gelangweilt halt, strahlt er halt auch so eine gewisse Konstanz aus und so eine gewisse Sicherheit irgendwo.
Ja, absolut. Also ich finde auch gerade, wie er dann halt noch mal guckt und noch mal ein bisschen abwartet, sich vielleicht noch mal dreht und dann einen Pass spielt, den einfach keiner mehr kommen sieht, weil er halt irgendwie in eine komplett andere Richtung geht. Das ist halt so krass. Also das ist echt mit großem Abstand der beste Passer auf dieser Größe, die ich je gesehen habe. Und dann haut er halt teilweise noch diese Dirk Fadeaways, aber auf dem falschen Fuß raus. Ja. Oder nicht teilweise, sondern regelmäßig. Ja. Das ist schon, also ich finde auch, also diese Geduld auf jeden Fall, aber er hat in diesem Spiel halt auch dann so ein paar Situationen, also beispielsweise, wenn er dann in Transition auf einmal lossprintet, was bei ihm eh schon ein bisschen lustig aussieht, aber dabei halt auch dann einfach wirklich schneller ist als Morris und George, die irgendwie neben ihm hertraben und er damit dann halt noch einen weiteren leichten Korbleger ermöglicht. Also auf seine Art und Weise war das ja schon auch wieder eine totale Kraftakt-Performance, aber er sieht dabei halt einfach einzigartig aus, weil es Jokic ist.
Ja. Zurück zu den Clippers vielleicht nochmal ganz kurz. Wie bist du jetzt einer von denen, die jetzt alles in Frage stellen? Oder stellst du vieles in Frage? Stellst du ein bisschen was in Frage? Oder was nimmst du jetzt für dich so ein bisschen mit? Weil ich möchte vielleicht noch ganz kurz, was man meiner Meinung nach so zum Start vielleicht schon beachten muss. Ich meine, es gibt halt auch, so eine Serie nimmt halt auch gerne mal eine Dynamik an. Und diese Serie, und die dann halt schwer zu stoppen ist. Und dann frage ich mich dann manchmal, also ich habe da jetzt keine finale Antwort, ob das dann eher was Fundamentales ist oder ob das dann auch irgendwie sowas ist, was zu einem Prozess von einem Team gehören kann, zu einem Wachstumsprozess, weil du ja einfach, ja, du hast halt, also gerade wenn du als Favorit dann irgendwie noch was vergeigst, also ich meine, ich habe auch schon ein paar Vergleiche gehört zwischen den Clippers jetzt und den Heat 2011 oder 10-11, die halt eben auch so als Superteam irgendwie gehandelt wurden und dann halt ja, dann irgendwie auf einmal Probleme bekommen haben und nicht mehr gegensteuern konnten. Weiß nicht, ob das jetzt 100% zutreffend ist oder ob das jetzt mental zutreffend ist, aber nur so. Deswegen würde ich dazu tendieren, jetzt nicht zwingend alles in Frage zu stellen oder vieles in Frage zu stellen. Aber wie siehst du es?
Ne, ich meine, es gibt ja diese landläufige Ansicht, dass man sich eigentlich erstmal, also dass man erstmal einen gewissen Schmerz erfahren muss, bevor man dann Meister wird. Insofern ist dieser Heat-Vergleich von damals ein bisschen zutreffend und der zu jedem anderen Team, das Meister geworden ist, eigentlich fast auch. Aber ich finde es trotzdem, stand jetzt ein bisschen frech, die Heat damit reinzuwerfen, weil die haben die Finals erreicht und die haben unter anderem, das müsste dir auch sauer aufstoßen, ein echt starkes Bulettenteam,
so damals, aus,
was eine bessere Bilanz hatte als sie, ziemlich
mit dem amtierenden MVP.
Ja, und den haben sie deklassiert, an die Wand gespielt, möchte ich fast sagen.
Ja, größten
Nachteil. Es gab dann den Kollaps in den Finals, aber sie haben davor auch schon drei Serien gewonnen.
Das ist korrekt,
haben die Clippers nicht getan, deswegen finde ich das nicht so ganz angemessen, aber nee, ansonsten, ich glaube, dass man jetzt nicht irgendwie alles in Frage stellen muss. Man geht jetzt halt in ein Jahr, in dem sie Meister werden müssen eigentlich, weil danach können die beiden wieder gehen. Ich glaube nicht, also ich schätze es jetzt nicht so ein, dass sie das zwingend tun müssen, aber man müsste, glaube ich, schon die Lehren jetzt versuchen, daraus zu ziehen und halt vor der nächsten Saison größeren Fokus darauf legen, halt eine, also einfach mehr Kontinuität und auch mehr Zusammenspiel irgendwie zu forcieren. Ob das dann heißen muss, wenn Leute geschont werden, dann am gleichen Tag oder so, oder damit das halt irgendwie man die Möglichkeit hat, das ein bisschen mehr auf eine Linie zu bekommen. Ich glaube, das ist halt wichtig. Was ich halt spannend finde, sind eigentlich zwei Sachen. Einerseits Montrezl Harrell, der halt Unrestricted Free Agent wird. Das heißt, da ist jetzt spannend, ob man den bezahlt. Denn es gibt auch noch Marcus Morris. Meiner Meinung nach ist für ihre Ausrichtung und vor allem so ihre defensive Variabilität ist eigentlich Morris der wichtigere Spieler. Und ich glaube, Harrell wird teurer. Deswegen bin ich mal gespannt, ob dann, also welchen von beiden man dann priorisiert, weil ich glaube nicht unbedingt, dass sie beide halten können. Coach finde ich eine spannende Frage. Also finde ich grundsätzlich, da würde mich eben mal interessieren, was ist denn deine Meinung zu Doc Rivers als Head Coach? Weil ich da jetzt irgendwie schon 140 verschiedene Ansichten dazu gehört habe und irgendwie, ja, ich habe meine Meinung, aber mich würde mal interessieren, wie siehst du ihn?
Also sagen wir es mal so, wenn es nicht ganz so offensichtlich ist wie damals bei Jim Boylan, tue ich mich grundsätzlich schwer, wirklich fundierte Meinungen über Headcoaches abzugeben. Bei Doc Rivers, ich meine, ich habe es ja jetzt schon kurz gesagt, also was jetzt in dem Spiel zum Beispiel halt krass war, dass sie halt diese Jokic-Doppelei halt durchgezogen haben und obwohl es halt nicht funktioniert hat, dass sie auch teilweise oder ganz viel versucht haben, ihn mit Harrell und Zubac zu verteidigen, was auch nicht funktioniert hat. Also so.
Kein Joachim.
Und allein das müsste ihnen den Job kosten. Nein, aber das, also so fehlende Adjustments kann man da sicherlich irgendwie ankreiden. Also ich meine, Rivers, was man so hört, gilt ja auch so ein bisschen als in Anführungszeichen und auch komplett neutral von mir, so Management-Coach, der weiß, wie er seine Spieler anzufassen hat, der weiß, wie er sein Team managt sozusagen. Hat das ja in Boston auch wunderbar hinbekommen. Hat dann natürlich auch Kevin Garnett gehabt, der ja für so eine interne Atmosphäre und für so eine Ausrichtung natürlich auch nicht ganz schlecht ist. Paul Pierce noch dazu.
Kevin Garnett ist ein bisschen für die etwas Jüngeren, war damals so ein bisschen wie Patrick Beverley als größerer und 100-mal besserer Spieler.
So ungefähr, genau. Stimmt, das trifft's.
Also wenn Patrick Beverley größer und einer der, sagen wir mal, 5 bis 10 besten Spieler der Liga wäre.
Das war Kevin Garnett.
Ja.
Genau. Von daher hatte er da irgendwie eine dankbare Rolle. Trotzdem hat er das ja irgendwie, trotz allem, Charaktere waren es trotzdem bei den Celtics. Also allein Rondo, Pierce, Garnett ist schon eine relativ solide Ansammlung. Von daher sollte es bei den Clippers jetzt auch klappen. Er kam ja dann mit sehr, sehr viel Hoffnung zu den Clippers damals, also um Griffin, Paul, Jordan, Redick. Sie haben es auch nie so richtig geschafft. Und damals gab es ja dann irgendwie auch schon immer so ein bisschen dann die so Kritik, dass halt das Basketballerische nicht so stimmt. Was ich mich halt frage, könnte das jemand anders, also wer wäre jetzt derjenige, der es jetzt besser machen würde? Nick Nurse vielleicht. Der ist ja relativ gut unterwegs. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm nicht eventuell den Benefit of the Doubt geben würde, einfach aufgrund der Konstellation und der ganzen Umstände dieser Saison. Einfach weil das Team zwar was das Talent angeht, den meisten, wenn nicht sogar allen, eigentlich überlegen war. Trotzdem haben wir halt diese Problematik zum Beispiel, die Problematik hatte, dass halt Kreation und Playmaking dann doch ein bisschen wenig war, abseits von Kawhi. Und dass halt da vieles, was da kommen musste, oder halt auch von Lou Williams natürlich, aber dass da vieles vom Flügel kommen musste und nicht unbedingt aus dem vom Point Guard jetzt oder so. Und dann eben die Unterbrechungen, Verletzungen, Bubble-Situationen, die ja für alle, also es gibt offensichtlich Teams, die damit sehr, sehr gut zurechtkommen. Es gibt Teams, für die tun sich da ein bisschen schwerer. Dass ihm das halt, ja, deswegen möchte ich mir kein endgültiges Urteil erlauben, was man natürlich sagen kann. Es hat nicht funktioniert, dass sie das Ruder rumgerissen haben in dieser Serie. Also sie haben es aus der Hand gegeben, konnten das Ruder nicht mehr rumreißen. Und dann so mangelnde Adjustments, zumindest was ich so mit meinem begrenzten Blick gesehen habe, könnte man ihm auch angreifen. Aber ich würde ihn jetzt definitiv nicht zu einem schlechten Coach machen, deshalb.
Ja. In dieser Serie, wenn mir irgendwie was sonst noch ein bisschen negativ aufgefallen wäre, wäre es halt so dieses Festhalten an Harrell, obwohl es halt irgendwie, also ich meine, Spiel 7 war jetzt okay, aber davor war es halt eigentlich wirklich ziemlich schlecht.
Aber ganz kurz.
Über weite Strecken.
Aber ist das nicht so, ist man da nicht als Coach vielleicht dann, also es kann natürlich dann so ein bisschen in Betriebsblindheit ausarten, aber man hat ja auch einfach da einen Spieler, den man eigentlich, von dem man weiß, was er zu leisten imstande ist und dem man dann einfach auch vertraut und bei dem man auch einfach die Hoffnung hat, dass es dann schon funktioniert. Also wie Kobe mal gesagt hat, so okay, wirf 20 Mal daneben und wirf einfach weiter. Weißt du, wie ich meine? Also das ist dann einfach von außen sieht so aus, ja gut, der muss halt jetzt mal raus. Aber als Coach denkst du dir halt vielleicht, okay, der hat mir, keine Ahnung, schon so und so auf den Arsch gerettet oder hat uns schon so und so viel gegeben. Das kommt vielleicht wieder. Ich möchte ihm weiter vertrauen.
Ja, ich weiß nicht, wenn es bei sowas um einen Kawhi geht, dann gehe ich da mit bei allem anderen. Gerade wenn es halt irgendwie auch eine offensichtliche defensive Schwachstelle ist, was ja in dem Fall so war, dann hätte ich halt schon gesagt, da würde ich mir schon wünschen, dass man da was anderes ausprobiert. Aber
vor allem, wenn du Joachim
im Prinzip zählt das so ein bisschen in die Richtung, wie ich halt Rivers sehe. Weil für mich ist das einer, wenn der ein nicht besonders gutes Team hat, ist der überragend da drin, mehr rauszuholen, als eigentlich drin war. Also ich meine, er ist in seiner ersten Saison als Head Coach Coach of the Year geworden mit Orlando, weil er ein Team mit Bo Outlaw, ich glaube Corey McGetty.
Corey McGetty, den fand ich mega gut früher.
Sorry. Ja, ich mochte den auch sehr gerne. Aber halt wirklich fast nur mit Spielern, die man heute entweder vergessen hat oder so als Überkultfiguren ansieht. Der hat da halt mega viel rausgeholt. Und das war im Prinzip so ein bisschen ja auch das, was die Clippers letztes Jahr gemacht haben. Sie waren jetzt ja kein untalentiertes Team oder so, aber sie waren ja keins, wo man dachte, die kommen jetzt zwingend in die Playoffs im Westen. Haben dann sogar während der Saison ja noch Gallinari ging nach der Saison. Ich meine, Tobias Harris haben sie abgegeben, wo man auch dachte, das wäre ja bis dahin irgendwie mit ihr wichtigster Spieler. Der wurde dann abgegeben und sie haben halt trotzdem eine gute Saison gespielt. Und ich glaube, wenn Rivers so quasi selber austüfteln muss, wie kann man aus so einer Situation irgendwie mehr rausholen, dann kann der richtig gut sein. Mhm. Und ich hatte halt dann aber ein bisschen den Eindruck, je besser sein Team eigentlich wird, also was die individuelle Qualität angeht, desto mehr sagt er halt, gut, ich vertraue euch, dass ihr das schon irgendwie macht. Also und das ist halt was bei Lob City häufig ein bisschen mein Eindruck war, da wurde dann nicht wirklich gegengesteuert, wenn halt Paul und Griffin nicht die Ideen hatten, wie sie das jetzt noch irgendwie umdrehen könnten. Weil er sich, also vielleicht ist da dieses Vertrauen dann ein bisschen zu groß. So richtig gerechtfertigt war es halt bei den Celtics damals, aber das ist vielleicht auch ein bisschen einzigartiges Team, weil halt irgendwie dieser Veteranenfaktor und der kollektive IQ des Teams auch riesig war und Tom Thibodeau damals als Assistant Coach diese revolutionäre Defense auch installiert hat, die halt da einfach einen sehr, sehr großen Teil mit eingebracht hat. Und ich glaube, je nach Team, was man hat, kann das ja auch vollkommen richtig sein, dass man sagt, ich vertraue euch, ihr macht das. Also fast jeder Spieler, der für ihn gespielt hat, sagt ja auch, ich finde das total super, ich würde für den immer wieder spielen wollen, weil der vertraut mir, das ist was total Einzigartiges. Aber weiß ich nicht, in solchen Situationen, wo es halt irgendwie dreimal nacheinander komplett entgleitet, würde man sich dann halt vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Ideen wünschen, wie man da intervenieren kann.
Aber vielleicht ist er da auch dann so ein bisschen, das stimmt, aber vielleicht ist er da so ein bisschen so Opfer seiner positiven Erfahrung. Also einfach so, er hat halt, also natürlich, also Rivers wird auch bewusst sein, dass dieses Celtics-Team sehr speziell war mit den Charakteren und mit dem IQ, den das Team hatte. Aber es ist natürlich dann so, dass man vielleicht dann dazu tendiert zu sagen, okay, es hat damals funktioniert Und okay, mit dem Clippers-Team, da war ja, da hatte er mit Chris Paul ja theoretisch auch auf sein, so einen persönlichen Coach auf dem Feld. Also der ja wirklich das Spiel vielleicht besser versteht als fast jeder andere in der Liga, der momentan noch spielt. Also den Kollegen im anderen Team von LA würde ich da vielleicht ausklammern. Aber sonst ist da Paul schon ziemlich weit vorne. Und dass man da dann irgendwie, ja, vielleicht einfach aus der Erfahrung heraus so ein bisschen Last in Anführungszeichen abgibt. Und jetzt ist es halt wieder so. Jetzt hast du halt Kawhi, der halt letztes Jahr, zumindest was die Wahrnehmung letztes Jahr war, bewiesen hat, dass er so ein Team in Anführungszeichen alleine zum Titel führen kann. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen schlauer, sagen, okay, oder beziehungsweise auch da, wie die Raptors jetzt über die Saison gesehen haben, dass da halt natürlich dann schon mehr nötig war. Aber vielleicht, sehr genau, denkt Rivers halt, oder ist Rivers da noch so ein bisschen, auch vielleicht überspitzt formuliert, ein bisschen gefangen in der ganzen Geschichte? Kann es aber auch sein, dass er daraus jetzt vielleicht die nötigen Schlüsse zieht für sich, auch über den Sommer. Dass es jetzt eben, wenn er drüber nachdenkt, okay, es hat jetzt zweimal nicht funktioniert. Und ich finde den Ansatz ziemlich gut zu sagen, okay, er ist halt, oder interessant zu sagen, er hat quasi zwei, also wenn das Team eigentlich nicht so gut war, ist er wahnsinnig gut darin, viel rauszuholen durch das Vertrauen, das er seinen Spielern entgegenbringt, durch die Art und Weise, wie er das Team dann spielen lässt und nimmt sich dann ein bisschen mehr zurück, wenn mehr Qualität da ist. Vielleicht kann er es jetzt aber durch die Erfahrung jetzt so ein bisschen vermischen. Keine Ahnung, wäre eine Möglichkeit. Ich meine, der Mensch ist ja lernfähig, sagt man.
Ja. Ja, und ich meine, das ist die Hoffnung. Er ist nun natürlich auch schon seit relativ vielen Jahren bei den Clippers, aber ja, irgendwie, je mehr ich über die Situation nachdenke, komme ich auch immer wieder zu dem Schluss, gut, eigentlich fehlt ja nichts. Ja. Also im Prinzip, eigentlich haben sie ja alles und es ist, also vielleicht oder ziemlich sicher haben wir sie darin alle ein bisschen überschätzt. Also ein, zwei Sachen fehlen offensichtlich schon, die man vielleicht auch gar nicht so leicht greifen kann, wenn man jetzt auf den Kader schaut und sagt, ja, nee, diese Schwachstelle ist da, sondern vielleicht ist es dann wirklich mehr so eine von Eingespieltheit und so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wer ist denn nächste Saison Favorit? Je nachdem, wie viel sich da noch verschiebt. Aber wenn die Kader so sind wie jetzt, dann müssten ja eigentlich wieder die Clippers sein.
Eben.
Also rein von der Kaderqualität her. Und deswegen würde ich halt auch eigentlich eher dazu tendieren, reißt euch halt zusammen und macht es nächstes Jahr besser. Im Zweifel.
Also, im Endeffekt schon, ja.
Ist aber natürlich nicht unbedingt die Art und Weise, wie jetzt ein super-duper Milliardär, Schmilliardär, wie Steve Ballmer das vielleicht angeht, der halt irgendwie schnellere und bessere Resultate bei seinen Investments wahrscheinlich gewohnt ist und sich dann vielleicht denkt, ja gut, nächstes Jahr geht's drum, weil sonst sind die beiden schon wieder weg zwischen seinem 40. und 41. Espresso am Tag und dann denkt, holt mir den anderen. Und dann kommt Phil Jackson doch aus dem Ruhestand zurück.
Phil Jackson.
Die große Lösung.
Die ganz große Lösung.
Das ist die große Lösung, ja.
Aber vielleicht fehlt dem Team auch nur so ein bisschen Toughness und Spirit. Clippers across the chest und so, weißt du?
Ich dachte erst, du meinst Mark Jackson, aber jetzt habe ich es verstanden. Ja, Beule.
Also,
ja. Klar, warum nicht?
Ich kann mir Kawhi auch sehr gut vorstellen und Paul George, wie sie jeden Tag ein- und ausstempeln.
Ja, ein schöner Abschluss.
Genau. Nee, kann natürlich sein, wobei Barmer, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber kann natürlich, also so die, wenn die Mühen des Geschäfts malen, wie sie malen, dann kann schon sein, dass zumindest Fragen aufkommen werden. Aber ich bin genauso bei dir, dass ich auch sage, das Team bleibt das Team und es wäre für mich Stand jetzt auch Favorit nächstes Jahr und oder Mitfavorit zumindest. Und es gibt ja kleinere Stellschrauben, an denen man drehen kann. Also und von daher, auch wenn es natürlich finanziell mit der Payroll da nicht ganz großen Sprünge drin sind, auch wenn die Harold Morris-Frage besteht. Aber naja.
Und die Picks hat halt OKC.
Die Picks hat OKC.
Das ist immer das Problem.
Das stimmt.
Der Trade ist im Nachhinein, also der wird ja jetzt auch dann natürlich überall bei Social Media schon wieder durchgekaut. Ja, das haben sie alles abgegeben für George. Immer dran denken, sie haben es nicht nur für George abgegeben, sondern auch für Kawhi, weil Kawhi wäre nicht gekommen, wenn das nicht passiert wäre. Also das man kann das trotzdem alles natürlich kritisieren, wie man möchte, aber die Kalkulation muss man schon vollständig dann
machen. Aber weißt du, ganz ehrlich, okay, man kann vielleicht sagen, der ein oder andere Pick war zu viel. Aber Stand letztes Jahr, auch mal, eigentlich auch fast Kawhi ausgeklammert, hätten doch viele von denen, die jetzt sagen, guck mal an, hätten den Trade doch ähnlich gemacht, oder nicht? Meinst du nicht?
Ohne Kawhi nicht. Ohne Kawhi nicht, nee. Das wäre too much gewesen. fairerweise, also natürlich hat SGA sich jetzt nochmal, also hat noch einen größeren Schritt gemacht, als man das vielleicht vorher gedacht hätte, ja. Aber dass das ein zu hoher Preis für einen Star ist, das haben schon auch letztes Jahr viele Leute gesagt.
Dann habe ich das, habe ich die Konversation nicht mehr so im Kopf und bin zu sehr über meinen Ärger gestolpert, wenn man sagt, ja guck, war gar nicht so. So,
sagst du mal. Ich meine, das hat, also Presti hatte schon einen guten Sommer.
Presti
hatte
einen guten
Sommer. Wenn man sich bedenkt, dass das nur einer von seinen beiden großen Deals war.
Ja, das ist korrekt. Oh, das könnten wir jetzt als Überleitung nehmen eigentlich.
Deswegen habe ich es ja gemacht.
Ah.
Weißt du, auch nach dem Urlaub on point.
Ja, absolut, absolut. Ja, ich meine, so Erholung hilft halt auch, ne? Da ist man hellwach.
Eben.
Und bringt dann so einen, weil... Ja, die Rockets, für die hat sich der Trade jetzt im Nachhinein, könnte man so sagen, nicht so ganz rentiert, ne?
Das könnte man so ausdrücken, ja. Also es ist, ja, auch da ist natürlich irgendwie dann wieder ein bisschen bitter, wenn man bedenkt, dass halt Westbrook seine Verletzung irgendwie zu einem schlechten Zeitpunkt hatte und das bei solchen Spielern irgendwie dann besonders kompliziert ist, aber ja, hat halt einfach nicht funktioniert, ne? Was will man machen? Die Rockets sind auf jeden Fall jetzt in so einer, also die Clippers sind immer noch in einer luxuriösen Situation. Bei den Rockets wird es halt wirklich interessant, finde ich, wie es weitergeht. Und also der erste Dominostein ist ja auch schon gefallen, weil Mike D'Antoni von sich aus gesagt hat, nö, kein Bock mehr. Was ich voll verstehen kann, weil man kann aktuell mit dem, was da ist, nicht mehr so viel ausprobieren. Und es wird unfassbar schwierig, was Neues da rein zu installieren, einfach weil die Gehaltsstruktur, die Pickstruktur, alles Mögliche und auch ja, im Prinzip auch die Starstruktur so einzigartig ist, dass es ja im Prinzip, es gibt jetzt halt das, wie sie es gerade machen und irgendwie sich was anderes zu überlegen, wird halt kompliziert. Und sie haben ja D'Antoni vor der Saison auch schon so ein bisschen, ja, eigentlich gelowballed anscheinend und sind seinen Vorstellungen halt überhaupt nicht entsprochen. Deswegen hat es mich jetzt nicht gewundert, dass er von sich aus gesagt hat, ich bin raus. Oder was meinst du?
Überrascht war ich jetzt auch nicht. Also ich meine, es hat sich ja schon vor und während der Saison aufgebaut, einfach, dass es immer wieder Gerüchte gab. Und es war ja auch schon auch die ein oder andere Lame-Duck-Stimme gehört, was Mike D'Antoni anging. Und ja, und ich meine, die Sache bei den Rockets, also das halt einfach mit der Gesamtstruktur irgendwie wenig zu machen ist. Also ich meine, die Art und Weise, wie sie dann gespielt haben, also dieser Microball, ja, ist ja irgendwo auch schon so ein bisschen aus einer Art Not herausgeboren. Also, und da fand ich jetzt die Serie mit den Lakers irgendwie ganz interessant, weil wir haben ja immer wieder drüber geredet, okay, bei den Rockets, die haben halt irgendwie so diese klare Rollenverteilung und da kommen dann Spieler wie McLemore rein oder halt kommen halt einfach lange Wings, die einfach von draußen ballern können und dann vielleicht ein bisschen streaky sind, aber die dann irgendwie dann schon so ihre Rolle finden und in dieser Rolle auch gut funktionieren. Aber es ist halt auch nicht despektierlich gemeint, aber es ist halt dann nicht immer die ganz große Qualität, die da reinkommt, sondern es ist halt dann so, okay, das passt jetzt zu dir, mehr oder weniger, du spielst es jetzt und so, und dann hast du jetzt aber ein Team wie die Lakers, die dann vielleicht einfach, die das dann so ein bisschen kontern können, also auch das so ein bisschen spiegeln können und dann aber insgesamt so ein bisschen mehr Qualität haben und dann plötzlich, wenn du nicht mehr diese Einzigartigkeit hast, dann macht sich dann vielleicht doch bemerkbar, dass die Qualität der einzelnen Komponenten des Ganzen oder der einzelnen Spieler ein bisschen weniger hoch ist als vielleicht beim Gegner. Also nicht, dass die Lakers-Rollenspieler jetzt übermäßig überragend werden, aber da ist halt dann noch LeBron, der dann vielleicht auch mit der ganzen Situation ein bisschen besser zurechtkommt. Aber dann ist halt so, dann ist für mich, deswegen weiß ich gar nicht, es gibt ja auch die Diskussion, ob Microball, ob das Experiment jetzt gescheitert ist oder wie es aussieht. Ich glaube halt, wie gesagt, bei den Rockets, wenn man dieses perfekte System, also wenn man die perfekten Spieler finden würde und da halt, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt bei denen auch so ein bisschen so, ja, Next Man Up sozusagen. Und ja. Damit, wie gesagt, und das ist aber halt schwierig, da irgendwie rauszukommen, wenn du halt die Gehaltsstruktur hast, die du angesprochen hast. Und halt mit den Superstars, also ich bin schon auch sehr gespannt, was da jetzt passieren kann im Sommer. Also beziehungsweise, sie wollen es ja irgendwie dann schon, also habe ich zumindest, was ich gelesen habe, dass sie es schon irgendwie so ein bisschen umkrempeln wollen alles, also auch ihre Idee, oder? Habe ich mich da verlesen?
Unmöglich. Also was da momentan behauptet wird, das ignoriere ich, bis ich weiß, wer der Coach ist und was da... Also was sie dann tatsächlich spielen. Aber also es wurde schon über die letzten Jahre immer mal wieder dann gesagt, so, ja, klar, warum nicht? Ich kann mich auch mal ohne Ball in der Hand bewegen. Aber bis ich das sehe, glaube ich es nicht.
Und ich meine, man muss halt auch so ein bisschen, bei Rockets ist halt auch so ein bisschen Vorsicht angebracht, einfach auch da spielt halt für mich schon Kontext eine Rolle. Also du hast die Verletzung von Westbrook angesprochen, dazu kam er verspätet in die Bubble. Eric Gordon war verletzt. Und natürlich, Verletzungen kommen immer vor. Also gerade Westbrook fällt gerne mal aus, Eric Gordon fällt auch gerne mal aus. Eric Gordon hat generell nicht die beste Saison gehabt. Aber trotzdem ist die Bubble für die Rockets, was externe Einflüsse angeht, auch nicht ganz optimal gelaufen. Und vielleicht, wenn man sich überlegt, ein Westbrook im Rhythmus, also wir hatten ja dann im Februar, März dann schon mal die Phase, in der er halt einfach wahnsinnig gut gespielt hat und in der das System, also seine Stärken wieder mehr begünstigt hat und mehr herausgestellt hat. Und von daher, ich würde jetzt nicht sagen, deshalb, oder ich würde jetzt nicht in die Richtung gehen, deshalb zu sagen, hey, passt schon, machen wir einfach weiter, das will nicht sehr schon laufen. Aber ganz so fatal ist es dann vielleicht doch auch nicht. Ich weiß nicht. Also es ist halt, wie gesagt, oder beziehungsweise es schwächt es zumindest so ein bisschen ab für mich.
Sie sind in Kurzform oft besseres Team getroffen und haben verloren.
Auch das gehört dazu, ja.
Es ist halt bei den Rockets nicht der Anspruch. Deswegen kann man schon auch sagen, dass es ein bisschen fatal ist, einfach weil, ja, nach oben wird es halt schwierig. Also ja. Es wird schwer, die Moves zu finden, mit denen sie jetzt auf die Stufe meinetwegen von den LA-Teams gehen können. Aber ja, in diesem Fall haben sie halt einfach eine Serie gegen ein Team gespielt, das besser war als sie und haben verloren. Und ich glaube, was man da halt irgendwie, es ist nicht Microball, was das große Problem ist. Ich meine, guck mal, wie die Celtics spielen. So, ja. Theis ist genauso groß wie Jeff Green. Das hat man vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm, aber da gibt's keinen Größenunterschied. Bam Adebayo ist, glaube ich, 3 Zentimeter größer. Ist das dann konventioneller Big Ball oder? Also
absolut.
Man versteift sich da immer auf diesen Begriff und irgendwie, das ist ja letztendlich überhaupt nicht das Problem. Das ist ja eigentlich ein moderner Ansatz.
Ja.
Also, natürlich, es gibt auch Teams wie die Nuggets oder sagen wir, es gibt die Nuggets. Es gibt eigentlich nicht Teams wie die Nuggets, sondern es gibt nur die halt diesen extrem dominanten Center haben. Bei den Lakers gibt es so Zwischenlösungen. Die spielen natürlich auch eher groß, aber es gibt ja viele Teams, die so, also halt einen kleinen Ansatz präferieren mit vielen Wings, die halt am besten irgendwie auch was mit dem Ball anfangen können. Und das ist halt so ein bisschen bei den Rockets das Ding. Da ist halt limitiert, wer wirklich was mit dem Ball anfangen darf und kann und was genau da dann passiert wird. Also dass die Celtics schwer zu verteidigen sind und variabel auftreten, das liegt ja schon auch daran, dass ein Kemba Walker auch mal auf einem Centstück abstoppt und aus der Mitteldistanz wirft. Oder dass ein Tatum halt auch mal aus der Mitteldistanz wirft und sie halt einfach nicht immer das Gleiche machen. Und dass man vor allem im Idealfall 4 oder sogar 5 Leute hat, die den Ball bekommen können, die losdribbeln können, die passen können und die werfen können. Das ist das, was es so kompliziert macht. Und das haben die Rockets halt nicht. Sie haben halt einen offensiven Super-Duper-Mega-Star, der aber aufhört zu spielen, wenn er den Ball nicht mehr in der Hand hat. Sie haben einen weiteren offensiven Superstar, der am Korb gefährlich ist, der sich aber auch nicht so gerne ohne Ball bewegt und der nicht werfen kann. Also was dann von einer guten Defense, die vorbereitet ist, wie jetzt von den Lakers halt auch dann ausgenutzt werden kann. Dann gibt es noch Eric Gordon, der so ein bisschen eine Zwischenlösung ist. Und sonst hat man halt einfach nur extrem limitierte Offensivspieler. Und also, dass so jemand wie ein McLemore oder ein Daniel House oder so dann seine Rolle da spielt, das ist schon gut. Aber es hat schon auch Gründe, dass die Rockets solche Spieler dann halt so günstig bekommen können. Ja, eben, das liegt halt daran, dass das schon auch limitierte Spieler sind. Und da kommst du halt irgendwann an einen Punkt, wo man sich dann fragen muss, also natürlich sind die trotzdem ein gutes Team, aber es fehlt ja offensichtlich ein bisschen was, um halt noch, also dann auch in den Playoffs noch ein bisschen gefährlicher zu sein. Und speziell bei Harden ist das halt einfach ohne Ball durchaus auch noch bewegen und durchaus auch mal aus der Mitteldistanz werfen. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie für einen Spieler seiner Klasse und auch seiner offensiven Brillanz verboten sein sollte. Und ich weiß nicht, ob das der Ansatz war, aber wie gesagt, da ist jetzt halt total spannend, wer da jetzt als Coach reinkommt und irgendwie, ob die in der Lage sein werden, halt eine neue Accountability vielleicht auch von den Superstars zu bekommen oder ob man halt einfach sagt, macht ihr mal euer Ding, ihr wisst ja schon, in der Regular Season wird es immer sehr gut sein. Die Frage ist halt irgendwie, was man dann obendrauf noch machen kann.
Die Frage ist halt, und da bin ich gespannt, weil sie ja, man, dieses, du hast ja schon gesagt, in der Regular Season ist es sehr gut und sie waren ja auch mitunter historisch gut unterwegs und es ist ja auch bei den Rockets, sagt man immer, okay, sie schlagen nicht so ein bisschen mit Mathematik und es hat ja irgendwo funktioniert und es ist halt, sie hatten die Warriors am Rande eines Ausscheidens.
Mit Christopher Paulus.
Mit Christopher Paulus, klar, also ja, anderes Personal. Nee, aber ich meine jetzt vom Ansatz her, und da war jetzt dieser natürlich nochmal auf die Spitze getrieben, aber sich davon zu verabschieden ist natürlich nicht einfach. Aber was du sagst, also hört sich für mich schon an, als seien da zumindest gewisse Hebel, wie man mehr Variabilität reinbringt und damit auch die Geschichte schon so ein bisschen verändern kann. Und da so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mehr Dynamik auch reinbringt in die Offense und weniger Ausrechenbarkeit, was natürlich in den Playoffs dir durchaus zugutekommt, wenn man sich nicht in Anführungszeichen so leicht auf das einstellen kann, was du so planst. Dass das Personal wahrscheinlich jetzt oder dass die Personalrotation Schwierigkeiten bereiten könnte. Ja, also weil man halt einfach nicht weiß, was jetzt da groß, wie sie es groß verändern können. Aber wenn du jetzt einen Coach hast, der da vielleicht wirklich so ein bisschen einen Ansatz, also ich glaube, es muss halt, oder ich glaube, es ist gut, wenn es zweigleisig läuft. Also einerseits, okay, ein Coach, der eine klare Idee hat und da zum Beispiel und da eben Harden, also mit mehr Bewegung abseits des Balls, mit mehr mal Variationen, was ein Wurf aus der Mitteldistanz angeht, aber gleichzeitig halt auch eben vermitteln kann und da irgendwie, das sind so die zwei entscheidenden Sachen, glaube ich, weil halt einfach auch natürlich, wenn du einen Superstar hast, der gewohnt ist, einen gewissen Stil zu spielen und der aufgrund dieses Stils ja auch irgendwie seinen Status bekommen hat, da brauchst du schon Überzeugungskraft, glaube ich, um den dann auf deine Seite zu ziehen und zu sagen, okay, komm, pass mal auf, du hast jetzt ein bisschen seltener den Ball und bewegst dich ein bisschen hier oder cuttest oder planst mal einen Backdoor-Cut, was auch immer. Da bin ich gespannt, was da geht. Es ist halt natürlich nach so einer Enttäuschung, es ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht ein besseres Feld als ein knappes Ausscheiden. Um zu sagen, um halt auch bei den Beteiligten zu sagen, okay, komm, wir probieren jetzt, also, oder mehr Bereitschaft zu erzeugen, sozusagen, was zu ändern. Ja. Und ich meine, Kollege Tillmann hat ja jetzt auch schon verlauten lassen, dass er sich nicht entscheidend einmischen wird. Und dass die Suche nach einem neuen Coach bei GM beginnt und endet und sie hätten ja nicht umsonst ein Basketball-Operations-Team. Auch ein guter Ansatz, war man sich ja auch nicht ganz sicher.
Fairerweise hat er auch schon mehrfach gesagt, nein, wir können ruhig Luxussteuer zahlen. Und die Entscheidungen, die sie getroffen haben, waren immer andere. Ja. Deswegen, was Tillmann sagt und was Tillmann tut, das ist nicht unbedingt
immer das Gleiche. Nicht immer das Gleiche, das stimmt.
Shoutout an Tillmanns Biere. aber nee, das ist knifflig.
Ja.
Ich meine, wenn Daryl bleibt, kann er natürlich auch mal drüber nachdenken, wie ist es eigentlich, wenn man, was kriegt man denn für so einen James Harden auf dem offenen Markt eigentlich?
Interesting.
Auch spannend.
Auch spannend, ja.
Vielleicht Hans Mauer. Da können Westbrook und Hans Mauer zusammenspielen.
Das wäre stark.
Das wär doch was für dich.
Das wäre ein Traum. Du bräuchtest halt, ja, Spacing wäre ein bisschen dahin, aber.
Ja, wer braucht das? Das meiste andere wäre irgendwie auch dahin, aber wäre schon
witzig. Ja, aber ob das so richtig funktioniert?
Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Rockets Harden traden werden, aber ich kann mir vorstellen, dass man zumindest irgendwie mal, also ein guter GM macht das sowieso, ja, halt mal guckt, was da die Lage eigentlich ist. Weil, ja, für Westbrook wird es natürlich extrem schwierig. Ich weiß nicht, ob du von dieser Idee Westbrook für Blake Griffin gehört hast.
Nee.
Das ist halt irgendwie auch schwierig. Bei Griffin klang es ja irgendwie fast mehr so, als würde das so langsam Richtung Karriereende gehen. Das ist dann vielleicht doch auch ein bisschen hart, aber wer weiß. So, man redet halt bei Westbrook leider über so einen Vertrag, der einfach echt schwer an den Mann zu bringen sein wird.
Ja gut, wir haben es ja letztes Jahr schon gesehen. Im Endeffekt, solche Verträge kriegst du eigentlich fast nur noch gegeneinander irgendwie getauscht, ne?
Genau. Und so viele gibt es davon.
Eben.
Zum Glück ja nicht.
Also ich meine, Griffin wäre tatsächlich einer davon. Bist du schon bereit für eine Überleitung?
Ja.
Vielleicht gibt es bald auch so einen in Milwaukee.
Vielleicht.
Man weiß es nicht. Die Bucks sind auf jeden Fall recht überraschend, sehr überraschend deutlich, sehr früh ausgeschieden. Und ja, jetzt kann man natürlich die großen Giannis-Spekulationsrunden sind jetzt natürlich gestartet. Also ich habe auch schon irgendwie Artikel gesehen, wie die Warriors ihn irgendwie Richtung Bay Area lotsen können und was man da und ob er jetzt bleibt, ob er jetzt einen Trade fordert. Er hat gesagt, er wird keinen Trade fordern. Und jetzt saß er mit Mark Lazary, seines Zeichens Co-Owner der Bucks, zusammen und sie haben sich so ein bisschen über die Zukunft unterhalten. Und irgendwo das, was dabei rauskam, ja, ist tendenziell ja nicht, dürfte zumindest Bucks-Fans ein wenig Hoffnung machen, dass da das Giannis A Bereitschaft hat, zu bleiben. Ob er dann eben diesen ominösen Supermax unterschreibt oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt. Aber dass da auch die Bucks bereit sind, A Luxury-Tax zu zahlen, war ja ein großer Punkt, und B halt auch was zu tun. Bleibt jetzt halt die Frage, was tut man denn?
Also, ich habe einen nicht bestätigten Bericht gelesen, dass Giannis angeblich auch eine Liste vorgelegt hat an Spielern, mit denen er gerne zusammenspielen würde. Auf der unter anderem der Name Christopher Paulus stand. Und das habe ich durchaus ja auch schon mal gefordert, weil ich die Idee irgendwie geil finde, dass Giannis einfach einen klugen Pick-and-Roll-Playmaker neben sich noch ganz gut gebrauchen könnte. Und das wäre dann zumindest für ein, zwei Jahre immer noch einer der besten, den man dafür bekommen könnte. Deswegen sollen sie mal versuchen. Ich weiß nicht genau, wie man das bewerkstelligen würde, weil das halt doch auch, also wieder einer dieser angesprochenen Durchdreherverträge ist. Also ob das überhaupt geht, wenn man Middleton dafür nicht abgibt, was wahrscheinlich nicht unbedingt ihr Plan ist. Aber das wäre, also so, wenn es eine ideale Lösung gäbe, dann wäre es ja schon vor dieser Saison eigentlich Chris Paul gewesen für die Bucks. Also für das, was sie schon können und das, was sie noch erreichen wollen. Und also man hat ja jetzt irgendwie wieder doch ein bisschen gesehen, dass halt bei aller Klasse, die irgendwie da ist, auch da dieses wir bleiben bei unserem Ding bis zum Verderben, dass da halt irgendwie noch ein bisschen was gegen fehlt. Und das hätte halt so jemand wie Paul sein können. Keine Ahnung, gibt wahrscheinlich auch noch kleinere Lösungen, die das vielleicht auch schon lösen können. Es muss ja nicht immer der Beste sein, es kann ja auch der Fünftbeste sein und dann, also sie sind ja trotzdem nicht weit entfernt, aber dass dieses Matchup so deutlich verlaufen ist, ist schon krass.
Er hat mich auch überrascht. Ja klar, Paul wäre da aber jemand, der gewisse Schmerzen lindern könnte, zumal sie ja auch, also ich meine, diese Tiefe der Bucks ist ja irgendwie so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Also ich meine, es gab ja immer so diese Diskussion während der Playoffs, dass die Rotation, die Mike Budenholzer spielen lässt, so groß ist, dass Giannis und Middleton mehr spielen müssen, wobei ich habe dann aber auch irgendwie gehört, dass also sie auch die Minuten mit Giannis und Middleton verloren haben. Also es war jetzt nicht so, okay, eigentlich wäre es gelaufen, aber die haben einfach zu wenig gespielt. Aber trotzdem ist da zumindest halt, sind da natürlich Möglichkeiten da, Pakete zu schnüren. Ist natürlich jetzt, also jetzt weiß natürlich auch jeder, was Sache ist. Und es ist natürlich jetzt auch für viele oder für einige Spieler sind die Playoffs halt so gelaufen, dass andere Teams jetzt vielleicht eher ein Fragezeichen in den Augen haben, wenn die Bucks jetzt sagen, okay, wir würden jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel Eric Bledsoe gerne zu euch traden. Von daher bin ich mal gespannt. Aber so, also mehr Flexibilität sollte auf jeden Fall sein und da irgendwie eine Bereitschaft, da was zu tun. Also wahrscheinlich muss man kreativ werden, aber das ist ja jetzt kein Riesenproblem. Darf man ja gerne. Und wo ich gespannt bin, ist, was Giannis selbst so für sich für Konsequenzen zieht. Also, ich meine, wir haben jetzt auch während der Serie gesprochen, also also beziehungsweise vor der Serie war ja schon ein Thema, dass die Heat im Endeffekt sehr gut ausgestattet sind, ihm da Probleme zu bereiten, also allein durch Adebayo, aber auch durch die Art und Weise, wie sie halt diese berühmte Mauer quasi hochziehen können, dass Giannis eigentlich relativ selten irgendwie mit Dynamik Richtung Korb kommt. Also die Bucks haben es dann aber auch ihrerseits irgendwie nicht geschafft, ihm mal so ein bisschen Anlauf zu verschaffen. Ich habe da letztens ein ganz, ganz interessantes Video gesehen zu Giannis Wurf. Also weil das ja irgendwie so ein Thema ist. Und ich kann mich nämlich auch noch daran erinnern, dass das war relativ am Anfang unserer kleinen Frage-Antwort-Stunde. Damals, als wir noch recht frisch grün hinter den Ohren waren. Grün. Habe ich gesagt, ja, Giannis, das wird schon irgendwie und der Wurf, das wird schon passen, weil die Bewegung sieht ja eigentlich ganz gut aus. Und ich erinnere mich, ich habe mich so oft wieder an diese Aussage von mir erinnert, nicht, dass Giannis perfekt gewesen wäre, aber wenn ich Giannis Wurf gesehen habe, weil er halt doch so diesen Haken drin hat irgendwie. Also so ein bisschen, also nicht ganz so krass wie Markelle Fultz damals, aber irgendwo ist er halt, also es ist keine flüssige Bewegung und ich habe mich dann immer gefragt, okay, habe ich das damals irgendwie falsch in Erinnerung gehabt oder falsch wahrgenommen? Und jetzt habe ich eben dieses Video gesehen, da ging auch Überschrift, war so, okay, wer auch immer an Giannis Wurf rumgedoktert hat, keine gute Idee. Und ich glaube, einer seiner Brüder, ich glaube, Thanasis war es, gesagt hat, früher war der Dreier seine Stärke. Und tatsächlich gibt es halt viele Videos aus so seinen ersten Jahren. Natürlich ein Zusammenschnitt von getroffenen Dreiern, aber wo der Wurf halt einfach aussieht wie ein Wurf, also wo er einfach flüssig hochgeht, wo es eine Bewegung ist. Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Und da, ich weiß nicht, ob man da wieder zurückkommt, aber das wäre ja ein Ding. Also ich meine, wenn Giannis einfach flüssig zum Wurf hochgehen könnte und wirklich da eine Sicherheit drin hätte, also reden wir Jahre drüber, dann ist er ja quasi, dann ist es so einfach nicht mehr so einfach, eine Mauer hochzuziehen. Und für mich war es jetzt nur ein interessanter Anhaltspunkt, halt zu sehen, dass es, wie gesagt, dass es ja eigentlich damals, dass er damals kein hochprozentiger Schütze war, aber dass damals Potenzial dafür da war. Und momentan sieht man ja das Potenzial nicht so richtig.
Ja, ich habe da auch schon mal die Theorie gelesen, dass das daran liegt, dass er jetzt halt so ein unfassbarer Panzer geworden ist, dass dadurch die Bewegungsabläufe einfach anders sind.
Das kann also sein, ja.
In seinen jungen Jahren war ja Giannis mal ein Spargel, was man sich halt jetzt nicht mehr vorstellen kann, weil das irgendwie so der Muskelbiber der NBA ist. Aber also die Theorie habe ich zumindest auch schon mal gesehen. Ich finde es auch bei ihm ganz spannend. Ich stelle mir da auch immer mal wieder die Frage, ob das überhaupt, also wie viel der Wurf jetzt letztendlich ausmachen muss, weil er ist ja vom Spiel her ist er ja, er muss ja kein Flügelspieler sein in der Hinsicht, ne? Also er ist ja nun mal die dominanteste Waffe, die man in Korbnähe haben kann, und deswegen frage ich mich halt immer, ob das dann eine Umstellung in seinem Spiel sein muss, also jetzt abgesehen von den Freiwürfen, da wäre es schon ganz gut, wenn er das halt hinbekommt, da keine Airballs mehr zu werfen und halt einfach einen sicheren Freiwurf zu bekommen, das ist definitiv wichtig. Bei allem anderen frage ich mich, ob es wichtiger ist, dass halt das Team um ihn herum einfach noch ein bisschen besser auf seine Stärken zugeschnitten wird, also dass man ihm vielleicht dann halt mit noch besseren Schützen Platz verschafft unterm Korb und ihn halt mehr behandelt wie die Weiterentwicklung von Shaq. So komisch das klingt, weil dann ist es natürlich ein anderer Körpertyp, eine andere Beweglichkeit, aber also, dass man es ihm halt durch das Team um ihn herum noch leichter macht, wirklich in Korbnähe zu wüten. Also, ja. Weil die Bucks haben natürlich Shooting im System und ihre Idee ist, so viel Shooting wie möglich zu haben, aber viele von ihren Leuten, die sie da haben, sind halt in Wirklichkeit jetzt nicht so gute Schützen. Ne? Also ein Lopez hat sich das halt hart dran trainiert, aber ist ja jetzt kein Knockdown-Shooter, von dem man nie aushelfen könnte, beispielsweise. Mhm. Und ein Bledsoe ist kein besonders guter Schütze. Und Connaughton oder so. Also da laufen ja schon einige rum, die jetzt nicht irgendwie mega gefährlich sind. Und weiß ich nicht, vielleicht ist das dann, kann das auch ein Ansatz sein, dass man das halt einfach noch ein bisschen optimiert. Aber ich glaube halt, dass er vor allem einfach einen besseren Playmaker an seiner Seite noch braucht, der ihm halt manche schwierige Situationen halt einfach noch ein bisschen erleichtert. Was halt ja auch irgendwie vollkommen normal ist. Also das heißt nicht, dass Giannis deswegen ein Pippen ist, was irgendwie auch absurd ist, dass sowas als Beleidigung verwendet wird. Ja. Aber es ist halt auch irgendwie nur einer der 50 besten Spieler aller Zeiten. Ich glaube schon, dass er auf jeden Fall der beste Spieler in einem Titelteam sein kann, aber das heißt nicht, dass er keine Hilfe braucht. Also
ja, da kam ja dann ganz schnell, wie gesagt, kam ja die Aussage, es ist nicht Pippen, der seinen Jordan braucht, sondern eher so ein bisschen wie Shaq, der seinen Kobe braucht. Und
ja, also genau, so in der Richtung. Von mir aus auch ein Kawhi, der einen Lowry braucht, oder was
weiß ich. Ja, genau.
Also einfach ein, der alleine funktioniert es halt nicht und man kann halt immer noch Verbesserungen erwirken.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt, ja, es sind mehrere Phasen im Endeffekt. Also auf jeden Fall, was du sagst, dass da einfach mehr sicheres Shooting da ist und nicht nur systemisches oder systematisches Shooting und mehr Playmaking neben ihm und halt ein alles so ein bisschen. Das sind ja teilweise auch Nuancen dann irgendwo. Also klar, ich meine, jetzt den richtigen Spieler dazu finden, wäre natürlich nicht schlecht. Fred Van Vliet wäre vielleicht auch nicht schlecht. Meinst du euch, Fred Van Vliet wird unser neuer Mike Conley?
Könnte sein. So, ich meine, so wie jetzt Goran Dragic spielt, werde ich ihn da auch immer wieder mit reinwerfen. Ja. Den grauen Drachen.
Ja. Wenn wir gleich auch noch dazu kommen, läuft gerade auch ganz gut. Nee, aber so. Und ich meine, das werden die Bucks ja auch wissen. Und da, was bei Giannis halt der Punkt ist, und da spielt sicherlich mit rein, dass das halt es den Heat möglich war, von ihm auszuhelfen und dass da Playmaking neben ihm gefehlt hat. Aber dass er halt nicht so richtig übernehmen konnte. Also dass halt dadurch, dass halt ihm so ein bisschen die Dynamik genommen wurde. Und da einfach dann noch so ein bisschen, wenn dann von Teamseite aus ein bisschen mehr Unterstützung kommt, aber auch wenn von seinem eigenen Skillset her noch ein bisschen mehr Variabilität reinkommt, dann ist es halt auch für eine Defense schwerer, sich komplett, also sowohl auf ihn komplett individuell, als auch auf das Team als Gesamtkonstellation einzustellen. Und
Ja.
Ja, ich meine, Giannis steht jetzt nicht im Verdacht, irgendwie im Sommer nach Cancun oder Santorini abzuhauen und dann erstmal die Plauze in die Sonne zu hängen. Von daher denke ich, werden wir da schon das ein oder andere sehen nächsten Sommer.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, er ist immer noch
Saison, Entschuldigung. Ist, ja, Weihnachten geht es ja angeblich weiter. Ist er 25 oder 26. Also er ist, man hat auf jeden Fall klar gesehen, er ist jetzt schon einer der besten Spieler der Welt und er hat trotzdem halt noch, ja, schon diverse Punkte, die er noch verbessern kann und muss. Aber wie gesagt, das schließt irgendwie auch sein Team, glaube ich, mit ein. Und so wie das halt läuft, ist dadurch, dass jetzt diese Saison so enttäuschend für sie gelaufen ist, die Uhr tickt dann quasi. Aber das war halt irgendwie auch zu erwarten. Also jedes Resultat, was sie erreicht hätten, was nicht Titel gewesen wäre, hätte halt gesagt, ja gut, die Uhr tickt.
Ja, so ist es. Hast du noch was zum Bucks?
Nee, für den Moment nicht. Das ist schon so lange her. Das ist in dem Rückspiegel.
Da war ja schon Conference-Finals-Spiel zwischendrin, ne? Und jetzt haben deine Kelten dummerweise verloren.
Tja.
Und das alles nur, weil erst Jimmy Butler ein Clutch-Play geliefert hat und dann Bam Adebayo meinte, dass es durchaus angebracht sei, einen Dunk von Jason Tatum zu blocken. 3 Sekunden vor Schluss.
Einer der krassesten Blocks, die ich je gesehen habe.
Also auch sehr clean und ich glaube, Tatum war sich auch relativ sicher, dass es gleich kracht. Nur halt nicht so.
Ja. Die Szene hat mich sehr eigentlich erinnert an Tatum in seinen ersten Playoffs, in seinem ersten Spiel 7 damals. Oder nee, ich weiß nicht, ob es das erste war. Ich glaube, es war nicht das erste Spiel 7, aber in dem Duell damals gegen die Cavs, wo er über LeBron gestopft hat, eigentlich mit quasi genau dem gleichen Cut, den man hier jetzt auch gesehen hat. Und es wäre erneut ein heroisches Play geworden.
Ja.
Aber Bam hatte etwas dagegen.
Bam hatte was dagegen und Mr. Adebayo ist auch ziemlich gut drauf und ziemlich wichtig. Also ich habe mir mal wieder den Low Post auch angehört. Ausnahmsweise. Und den fand ich ganz interessant. Also war auch so ein bisschen Preview-mäßig zu dieser Serie und mit Kevin Arnewitz zusammen. Hast du ja auch schon mal interviewt, ne? Dessen Perspektiven ich eigentlich immer ganz interessant finde. Und der hat irgendwie gesagt, was er bei den Heat halt so krass findet, dass sie mittlerweile so eine 3-stufige Offense haben. Also sie haben irgendwie halt, sie haben ihre Schützen, die halt mit Duncan Robinson, Tyler Hero, die theoretisch jede Nacht die Lichter ausschießen können. Selbst Jay Crowder trifft mittlerweile. Dann haben sie Goran Dragic, mit dem wir alle gerechnet hatten vor der Saison, dass er so dominant in den Playoffs auftreten wird und der ihnen die Drives geben kann. Und sie haben eben Bam Adebayo, der so vom Elbow operieren. Du weißt, er kann vom Elbow operieren und dann auch eine gute Pass spielen. Und die Pick and Roll laufen können. Und dass sie halt dann eigentlich quasi immer. Und sie haben es dann so ein bisschen damit verbunden, dass die Heat eigentlich während der bisherigen Playoffs relativ selten so richtig, richtig große Scoring-Dürren hatten. Und jetzt in dem Spiel war es aber dann tatsächlich so, dass sie am Anfang eine extrem große Scoring-Dürre hatten. Nur 18 Punkte im ersten Viertel gemacht, die wenigsten bis jetzt in den Playoffs. Und die Celtics haben es, also die beiden, also Lowe und Arnowitz haben dann natürlich auch gesagt, dass die Celtics wahrscheinlich so gut ausgestattet sind wie wenige Teams, aufgrund ihrer Länge und ihrer Dynamik in der Defense da irgendwie dagegen zu halten. Und im ersten Viertel lief es jetzt nicht so richtig. Aber diese Serie an sich ist halt, finde ich, schon wahnsinnig interessant, aufgrund diese speziellen Zusammenstellungen beider Teams und der Vielseitigkeit beider Teams. Und dann hast du natürlich, so auch wie in der letzten Runde zwischen Raptors und Celtics, hast du halt einfach auch zwei Coaches, die gern auch mal die ein oder andere Idee haben, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, das war in diesem Spiel auch jetzt ein reines Hin und Her. Ja. Also im dritten Viertel haben die Heat ja sogar nur 16 Punkte gemacht. Da lief es ja kein Deut besser. Und ich finde, man konnte halt von beiden Teams schon echt so ein paar Sachen identifizieren, die halt schwer für das andere Team zu stoppen sind und gleichzeitig halt auch irgendwie so Ideen, wie man es halt besser machen kann. Und ich fand halt gerade Adebayo war halt für mich auch über weite Strecken, wirkte wie die dominante Figur, auch gerade im Duell mit Theis, aber also ist auch geil, wenn man sich mal so die Plus-Minus-Zahlen anguckt, halt Theis war bei plus 12, das hatte ich so irgendwie gar nicht auf dem Schirm, der hatte mit Abstand den besten Wert da bei den Celtics. Adebayo
auch mal schön abgeräumt, ne?
Hat er auch mal geschafft. Er hat auch einmal einen ziemlich ins Gesicht bekommen von Adebayo. Aber es war halt irgendwie ein ganz komisches Spiel, fand ich. Was vielleicht auch dadurch dann ein bisschen begründet lag, dass bei Kebab am Ende nicht mehr so richtig viel wollte. Weil Also man redet jetzt natürlich am Ende über die krassen Plays von Adebayo und von Jimmy Butler. Dieses And-One war ja durchaus auch ziemlich lässig, aber es war schon auch irgendwie ein Spiel, was die Celtics so ein bisschen hergeschenkt hätten, wäre jetzt ein bisschen zu hart, aber eine 12-Punkte-Führung verspielt im vierten Viertel beim letzten Play der regulären Spielzeit halt eigentlich auch. Ja, ich mag halt solche Plays nicht, weißt du ja. Wenn man halt noch diverse Sekunden hat und einfach sagt, gut, wir geben jetzt einem Spieler den Ball, der dribbelt auf der Stelle und nimmt dann irgendwie einen schwierigen Wurf über einen Verteidiger und hofft, dass er reingeht. Ich kann das nicht leiden. Und das hat sich in diesem Spiel irgendwie dann auch mal wieder bestätigt, dass das nicht unbedingt der beste Ansatz ist. Aber eigentlich fand ich, hätten die Celtics das Spiel gewinnen müssen.
Ja, sie sahen auch irgendwie schon, so wie das Team aus, das ist halt eher so von vorne weg, also halt so ein bisschen von vorne das die Richtung vorgibt. Und die Heat waren immer so ein bisschen am Hinterherhängen und haben sich dann immer wieder rangerobbt. Und ich meine, gut, Kemba hat ja trotzdem den was der Ausgleich? Oder sogar die Führung, glaube ich sogar, oder?
Ich glaube auch.
Führung kurz vor Schluss, vor Butlers Play. Bin gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall einen wichtigen Wurf getroffen. Aber was ich halt, wie du sagst, man hat so ein bisschen so gesehen, was beide Teams so drauf haben, was es so für Möglichkeiten gibt, aber sie haben es noch nicht ganz ausgereizt. Also zum Beispiel, dass die Heat dann hin und wieder mal auf die Zone gesetzt haben und damit Kemba so ein bisschen vor Probleme stellen, dass Kemba aber trotzdem relativ viel Goran Dragic verteidigt hat. Das war ja auch so eine Frage vor der Serie quasi, was machst du, ist es geschickter aus Celtics Sicht, Kemba zu verstecken? So bei, zum Beispiel bei Tyler Hero oder bei Duncan Robinson, weil er zwar er nicht so gut contesten kann, mangels Länge, aber weil er halt relativ gut um Blöcke rumkommt, als kleiner Guard. Und sie da so ein bisschen, weil es natürlich wieder Energie kostet, aber so ein bisschen, also man hat immer so ein bisschen was, sie haben so ein bisschen was angeboten, aber haben es teilweise noch sehr konventionell gebracht, ja auch normal im ersten Spiel erstmal so ein bisschen austesten. Trotzdem, ich denke auch, dass die Celtics Möglichkeiten gehabt hätten. Auch was ich interessant fand, wie schön die Heat am Anfang von Marcus Smart abgesunken sind und Marcus Smart sich gedacht hat, ja gut, wenn ihr das macht, dann haue ich euch halt 5, 6 Dreier um die Ohren und dann vielleicht lernt ihr es ja. Aber ich bin sehr gespannt. Also es ist, im Endeffekt hat das Spiel ja nur das ausgesagt, was ich mir vor der Serie gedacht habe, dass es im Endeffekt, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich die Serie tippen würde einfach. Weil es für mich zu nah, also es gibt, beide Teams haben Dinge, mit denen sie die anderen vor Probleme stellen können. Beide Teams sind aber trotzdem, finde ich, wahnsinnig nah beieinander. Manche Sachen wiegen sich so ein bisschen auf in meinen Augen und dann irgendwo ist es schwierig, war es für mich schwierig, eine finale Aussage zu treffen. Und im Endeffekt waren wir dann an dem Punkt, an dem es, hätte es diesen Block nicht gegeben, in die zweite Verlängerung gegangen wäre. Also offensichtlich waren die beiden sich auch noch nicht so richtig einig, wer diese Serie gewinnen soll.
Ja, ich finde auch, das ist irgendwie, es fühlt sich an wie ein Cointoss. Also ich würde halt den Startern bei den Celtics würde ich einen leichten Vorteil einräumen. Ich glaube, dass sie etwas besser sind. Ich glaube aber, solange Gordon Hayward nicht wieder da ist, ist halt der tiefen Vorteil bei Miami. Also gerade wenn man irgendwie schaut, was sie halt defensiv noch anbieten können und auch was für ein geiler Zocker Tyler Hero einfach schon ist. Also das ist in den Playoffs wirklich für mich eine der Entdeckung wäre jetzt ein bisschen hart, weil er hat ja auch in der Saison schon gute Sachen gezeigt, aber dass er halt eigentlich fast immer Crunch-Time spielt und das auch absolut rechtfertigt und einfach Steine in der Hose hat, sozusagen, ist, also finde ich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es viele solche engen Spiele geben wird, weil die Teams einfach sehr, sehr nah beieinander sind. Ich glaube, die Celtics können es sich halt nicht erlauben, dass Theis ausfault, weil sie halt sonst wirklich im Prinzip gar keine Antwort haben, wie sie mit Adebayo klarkommen sollen. Und ja, aber letztendlich werden wahrscheinlich Nuancen entscheiden. Ich meine, was die grundsätzliche Teamqualität angeht, hätte ich normalerweise schon gesagt, Boston ist da eigentlich im Vorteil. Aber wie wir vorhin auch schon gesagt haben, irgendwie die Heat sind das Team, das sich in der Bubble am meisten gesteigert hat zu den Eindrücken vorher. Die haben halt einen absoluten Lauf. Und also ich glaube, Spiel 2 sollte man sich nicht entgehen lassen, weil Miami ist, also gefühlt werden die halt mit jedem Spiel auch selbstbewusster.
Ja, klar.
Das war in der Milwaukee-Serie schon so und das wirkt irgendwie weiterhin so, deswegen das kann sich auf jeden Fall in jede Richtung entwickeln. Ich wüsste jetzt auch nicht, also Stand jetzt wüsste ich jetzt auch nicht, wen ich da tippe. Vor der Serie hätte ich gesagt, wahrscheinlich irgendwie knapp Boston, aber ja,
Ich hatte auch leicht Richtung Boston tendiert. Aber da ist es auch, ich meine, Jimmy Butler ist halt auch schon, also er hat halt auch so eine krasse Selbstverständlichkeit in seinem Spiel irgendwie mittlerweile, finde ich. Also gerade wenn es eng wird. Und auch wie er halt immer wieder in die Zone kommt. Also ich weiß nicht, Doris Burke hat zwischenzeitlich gesagt, dass er, glaube ich, in den Playoffs 68% seiner Field Goals in der Zone abschließt.
Ja.
Und das sind halt schon irgendwie krasse Zahlen, weil ich ja auch spekuliert hatte, wie es jetzt so wird Richtung Playoffs. Ohne Wurf kommt er da noch gut rein und kriegt er noch die Freiwürfe, die er vorher bekommen hat? Wie sieht's da aus? Und irgendwie macht er halt da weiter. Und es ist halt, und das Interessante bei den Heat finde ich irgendwie, so diese, normalerweise hast du ja ganz oft diesen dominanten Scorer, der dann irgendwie dir deine 25, 30, 40 Punkte auflegt. Bei den Heat hat man so das Gefühl, also vor allem Butler und Adebayo dominieren halt so ein bisschen auch abseits der Stats. Also,
ja. Also abseits der Punkte.
Der Punkte, ja, genau. Und das ist irgendwie, das finde ich irgendwie ganz, das macht es also natürlich noch schwerer zu greifen, weil du nicht so ein so ein Ding hast, ja gut, klar, hat halt so und so viel aufgelegt und gut. Aber es wird, ja, Spiel 2 wird interessant, also sollten die Celtics sich nicht unbedingt nehmen lassen, weil ich glaube sonst, weiß ich nicht, fühlt sich Jimmy Butler, ist ja 3 Meter groß und der Rest natürlich auch, der Heat.
Da wird der Kopf ganz schnell
zu. So sieht's aus. Und wenn das mal passiert ist, dann gute Nacht, lieber Kälte.
Dann ist gefährlich.
Ja, ja. Ja. Was hat dir denn Hoffnung gemacht?
Tatum.
Ja.
Tatum kann auch gegen diese durchaus gute Defense sein Ding machen. Ich glaube, das war potenziell sogar die Ankündigung von mehr. Ich glaube, Walker. Es ist nicht ganz leicht für ihn gegen so ein Team, weil, also wegen der vielen langen Arme vor allem, aber mit seinem Stopping on a Dime, er hat ja schon Möglichkeiten gehabt und er hat ja auch ein paar Würfe getroffen und ich glaube, der wird sich da schon auch mehr reinfühlen in diese Serie und ich glaube, von ihm kann mehr kommen. Ich glaube auch von Brown kann mehr kommen.
Brown war sehr, sehr ruhig.
Ich finde halt, ja. Und ich meine, das ist ja immer mal so, im Prinzip sind die Celtics ja auch darauf ausgelegt, dass nicht jeder der 4 oder 5 Wings, je nachdem, ob Hayward dabei ist, dass nicht ständig jeder von ihnen irgendwie über 20 auflegen muss und dass man auch mal Spiele hat, wo sich einer halt dann irgendwie mehr auf die Defense konzentriert oder so. Aber ich glaube, von ihm kann da auch mehr kommen. Was halt total schwierig zu sagen ist, wie das mit Hayward aussieht, ob der nochmal reinkommt, weil ein weiterer Faktor von der Bank wäre halt schon ganz gut. Und in diesem Spiel war ja Wanamaker sogar recht, recht effektiv. Genau. Also vor allem mit den 5 Steals hat es immer mal wieder geschafft, beim Drive gerade von Adebayo auch irgendwie eine Foto dazwischen zu kriegen. Und das war schon auch wertvoll. Aber Wanamaker ist halt, auch wenn er irgendwie in jedem ESPN-Broadcast immer als extrem zuverlässig hervorgehoben wird, so richtig stimmt das meiner Meinung nach nicht. Und die Bank ist halt einfach, da ist Miami halt klar im Vorteil. Deswegen wäre ein weiterer guter Spieler. Wäre schon gut, wenn er noch kommen könnte. Aber also Boston kann die Serie auch ohne Hayward gewinnen.
Denke ich auch. Aber das ist ganz entscheidend, glaube ich, dass Hayward, also ich meine, man geht ja dann, man hätte ja gerne den Best Case Hayward, aber es ist, glaube ich, wie du sagst, einfach noch, es wäre wichtig oder es wäre schön, noch einen zu haben, dem auch Stevens halt bedingungslos vertraut. Und wenn dann Hayward halt einfach nicht die Rolle eines bisweilen dominanten Starters einnehmen kann, sondern einfach nur die Rolle eines soliden Bankspielers, der dir ein bisschen Playmaking liefert, dann kann das ja schon ausreichen am Ende. Also von daher, aber ich glaube auch, ich meine, Boston, wie gesagt, du hast es gesagt, kam mir auch vor wie das etwas bessere Team eigentlich in dem Spiel. Mal schauen, wie es weitergeht. Es bleibt spannend.
Ja, absolut. Es sind absolut nicht die Conference-Finals-Duelle, mit denen ich vorher gerechnet ganz hatte. Aber ich finde das ehrlich gesagt ganz geil. Also ich finde auch Miami als Team brutal cool. Deswegen, also ich schaue denen gerne zu. Ich finde, die haben, also auch gerade dadurch, dass sie halt irgendwie so diese Variabilität drin haben und unterschiedliche Säulen sozusagen, gerade dadurch, dass jetzt halt Dragic wieder so ein, also aussieht wie in seinem besten Jahr bei den Suns eigentlich, Das macht schon einfach Spaß, dazu zu schauen. Deswegen freue ich mich auch sehr darauf, wie es da weitergeht.
Übrigens nicht, dass ich jetzt hoffe, dass die Heat unbedingt in die Finals kommen. Also ich habe da jetzt keine Aktien in keine Richtung. Aber nehmen wir mal an, sie kämen in die Finals, dann wäre Andre Iguodala zum 6. Mal in Folge in den Finals.
Das ist auch nicht
schlecht. Vor allem von...
Das haben ihm Das haben ihm wahrscheinlich nur LeBron und James Jones
voraus. und vor allem zu sagen, vor allem vor der Saison zu den Grizzlies getradet zu werden, zu sagen, Freunde, ich spiele erstmal nicht und dann noch am Ende in den Finals aufzutreten, wäre schon stark.
Vor allem dadurch, dass er für die Grizzlies nicht gespielt hat, kann er auch immer sagen, die Teams, für die ich spiele, die kommen immer in die Finals. Das ist schon gut. Nicht nur die, wo ich unter Vertrag war.
Das wäre brutal. Also würde ich auch sagen, Arturas, tu deine Pflicht und fehle da einen Trade ein, weil... Ne?
Auf jeden Fall.
Wobei man weiß nicht, ob er dann für die Bulls spielen würde. Das wäre natürlich das Problem.
Wahrscheinlich nicht. Er ist ja ziemlich smart, was das angeht. Aber ich finde es gut, dass wir den Bogen nochmal gespannt haben.
Kennst ja, Ringschluss ist ja gern gesehen. Habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich ganz gut. Es sei denn, du hast ihm noch was hinzuzufügen. Dann können wir natürlich auch noch weitermachen.
Nee, ich bin geplättet.
Perfekt, das war der Plan. Ja, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank natürlich auch für eure Unterstützung allgemein, dass ihr regelmäßig dabei seid, dass ihr uns bestimmt auch abonniert habt auf Apple Podcasts zum Beispiel oder auf Spotify oder auf diese. Genau, da könnt ihr uns gerne abonnieren. Sonst folgt uns natürlich gerne auf Instagram, auf Twitter, bei Facebook. Schreibt uns gerne an und erzählt es natürlich sehr, sehr gerne weiter. Wie gesagt, bei Patreon werden wir wahrscheinlich diese Woche noch kurz über die Serie Nuggets gegen Lakers sprechen. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.